Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier ist Jens Faultrott aus Darmstadt und da drüben ist
der Markus Walter aus München. Servus.
Servus, ist bei euch auch Sommer geworden?
Ah, herrlich, 31 Grad, endlich, muss man sagen.
Ja, ich habe schon gedacht, der fällt aus das Jahr.
Nee, das dachte ich nicht, aber hat schon ein bisschen auf sich warten lassen, muss man sagen, ne?
Ja, du, ich war letzte Woche ja in Berlin und ich bin da aus dem Zug ausgestiegen und dachte, scheiße, ist sogar eine Jacke dabei und ich friere voll. Weißt du, ich bin hier losgefahren bei 25 Grad und da waren es irgendwie 16. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Weiß ich auch nicht. Also das war echt übel, aber ich kam halbwegs gesund wieder zurück.
Ja, das ging mir ähnlich, aber war trotzdem schön.
Denkt man immer so Kontinentalklima, weißt du? Ist wärmer? Pustekuchen.
Tja, Pustekuchen. Ist halt doch recht weit nördlich, dieses Berlin.
Genau. Ist ja auch kurz vor dem Polarkreis, man ist ja auch eigentlich schon fast so Mittsommer da. Wird es gar nicht dunkel, brauchst du schon richtig dicke Gardinen.
Genau, aber schön war's. An der Stelle schönen Gruß an die ganzen Berliner.
Genau, so muss es sein, so muss es sein. Was haben wir denn heute für ein Thema?
Heute haben wir das Thema Weiterbildung.
Im SEO.
Im SEO natürlich. Richtig. Finde ich extrem wichtig, weil es ist ja gar nicht mehr so einfach. Es gibt irgendwie viele, die fragen, ja, wie kann man denn SEO lernen? Ja, schauen, dass es geht das überhaupt? Oder muss man alles selber ausprobieren? Und ich denke, auf die Themen gehen wir heute ausreichend ein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem fragt man sich natürlich, welche Scharlatane kann man da außen finden, wenn es gar keine Weiterbildung gibt? Ist ja schon fast wie Homöopathie, dieses SEO.
Ganz genau. Ja. Ähnlich. Genau.
Frage, aber ich wer glaub, ist schlimmer, Esoteriker oder der SEO? Man weiß es nicht so genau.
Aber ich glaube, wir haben da heute einfach den perfekten Gast für das Thema, oder?
Ja, ich denke, den wirklich perfekten Gast. Also an der Stelle herzlich willkommen, Gerald Steffens, der Mensch, der den Leikos-Hund zu Leikos gebracht hat, der mit der Klitsche ganz Deutschland in den SEO-Rausch gebracht hat und uns jetzt endlich die Weiterbildung bringt. Willkommen, Gerald.
Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Gerald Steffens und ich freue mich, dass ich bei euch an diesem Podcast teilnehmen kann. Also für mich ist das sozusagen quasi ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich renne typischerweise jetzt sozusagen nicht überall in der Öffentlichkeit rum, weil das wird sich jetzt in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen ändern. Und darum gehe ich jetzt auch ein bisschen mehr nach außen und schau mal, was da rumkommt.
Ja, die Jüngeren werden dich ja wahrscheinlich nur als den Bilddokumentator der SEO-Events kennen.
Ja, das Interessante ist auch, ich wurde neulich von jemandem auch angesprochen und der sagte mir, du wirst so oft als SEO-Urgestein hier bezeichnet. ist dir das denn überhaupt recht? Ja, sozusagen, ich habe gesagt, ja, ich finde das eigentlich ganz witzig, weil es irgendwie auch zeigt, dass ich da wirklich schon lange dabei bin. Auf der anderen Seite, ne, bei so einem Urgestein meint man ja auch vielleicht, das hat sich abhängen lassen oder sowas. Das ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Also ich sehe das nicht so, aber im Prinzip muss das ja jeder dann selber beurteilen.
Genau. Also du hast also noch die ersten Webseiten in SGML gemacht, bevor HTML kam?
Ja, ganz so hart war das sicherlich nicht. Aber also, ich sag mal so, ich habe zumindest schon mal Suchmaschinen von innen gesehen. Da haben die meisten die noch nicht mal von außen benutzt. Also.
Das ist richtig. Nee, aber machen wir es doch konkret und ein bisschen strukturiert für unsere etwas jüngeren Zuhörer. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Weil das ist ja schon spannend. Du kommst ja eigentlich von der Suchmaschine.
Ja, ich habe früher bei Bertelsmann gearbeitet und bei Bertelsmann gab es Leikos Deutschland. Das war sozusagen die erste Suchmaschine, die über den Teich hier rübergeholt wurde nach Deutschland. Das war ein ganz kleines Team. Wir waren im Endeffekt 4 Personen. Und wir haben diese Suchmaschine dann versucht, hier in Deutschland auch zu etablieren und zum Laufen zu bekommen, sogar auf einer eigenen Maschine, was dann also mit echten Schwierigkeiten verbunden war. Im Wesentlichen war sozusagen Leikos Deutschland damals immer noch über die amerikanische Maschine um die Ecke geleitet worden. Dadurch habe ich aber Zugriff sozusagen quasi auf Software gehabt und im Prinzip gesehen, dass so ein Index noch auf ein Band drauf passte mit 40 Gigabyte. Und man hat sich dann einfach mit dieser Technik ein bisschen beschäftigt und ursprünglich wollte ich als erstes eine Suchmaschine selber programmieren, weil ich der Meinung war, das ist sozusagen noch steigerungsfähig.
Boah, hättest du das bloß mal gemacht damals?
Zu der Zeit hätte man da wahrscheinlich echt noch was bewegen können. Also so simpel auch wie die Dinger gestrickt waren, sicher. Der Punkt ist aber, Auch da war alles natürlich zwar kleiner, aber auch teurer. Ne? Also wir haben angefangen mit so Domains. Wenn du heute eine Domain kaufst, die kostet dich 3,50 Euro. Damals war das nicht immer mit so einem Taschengeld erledigt. Also darum hat man sich so viele Ideen einfach dann auch aus Kostengründen verkniffen und eine Festplatte. Heute ist 4 Gigabyte etwas, wo alle lachen. Ja, damals waren das schweineteure Dinger, wo dann teilweise 4.000 Mark für bezahlt.
Ja, also da konntet ihr damals auch noch sagen, Ihre Suchanfrage gibt Bandsalat.
So in der Art, ja. Da kam über den Teich, kam dann wirklich so ein Bandsalat angeflogen und musste eingespielt werden. Das hat, glaube ich, 10 Stunden gedauert ungefähr, bis der Index irgendwie am Laufen war. Also von daher war es schon was anderes wie heute, wo sozusagen Echtzeit sozusagen angesagt ist.
Eieiei. Harte Ecke. Also was soll man, das waren halt noch so Zeiten. Ich meine, ich habe ja irgendwie meine Lehre auch Anfang der 90er gemacht, habe dann auch an so einem schönen Mayframe Faktura gemacht, also das heißt Rechnung geschrieben für junge Leute. Das heißt, du hast einfach Zahlen eingetippt und dann hat so ein super Kettendrucker den ganzen Kram ausgeworfen und der muss dann auch auf Band gespeichert werden. Und da saß du immer in so einem Kühlhaus, also in so einem gekühlten Ding und hast auch diese Scheiben, diese Bänder reingelegt, die du immer anschneiden musstest mit der Schere, damit er die wieder einziehen konnte. Das war schon beliebig absurd. Und da hast du immer im Sommer so einen dicken Parker gehabt und saß halt drin und hast dir einen abgefroren und so tipp. Aber dachtest dir, die anderen, die müssen draußen, hey, bei 40 Grad im blöden Büro sitzen, dann lieber hier drin im Dunkeln und frieren. Da ist einem wenigstens kühl, man ist erfrischt abends, wenn man dann eigentlich los möchte. Aber war schon eine verrückte Zeit.
Ich stelle gerade fest, dass ich echt noch sehr, sehr jung bin.
Ja,
wenn ich euch beide so reden höre jetzt über die früheren Zeiten mit Bändern und Anschneiden und Kühlhäusern und total krass. Ja, aber spannend.
Soll ich mal das Absurdeste erzählen, was wir früher machen mussten?
Mhm.
Du, wir haben uns früher 2 Stunden, bevor wir uns irgendwo treffen wollten, verabredet und dann gab es keine Kommunikation mehr, bis man sich getroffen hatte. Also du musstest mit mehreren Leuten zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein. Also nicht von wegen, wir laufen jetzt woanders hin, SMS oder anrufen. Nee, das musste funktionieren. Ansonsten standst du dumm da.
Ja gut, das kenne ich aber auch noch.
Das war aber, frag doch mal hier meine Studenten, die wissen immer, sie verstehen es nicht.
Naja.
Dieses Problem, das ist so, gleiche Person am gleichen Ort Problematik ist schon eher ein abstraktes Konstrukt.
Aber das kenne ich auch. Also die ersten 18 Jahre meines Lebens kam ich auch ohne Mobiltelefon klar. Das ging auch.
Das stimmt.
Und die ersten 9 Jahre sogar ohne eigenes Festnetztelefon.
Ja. Und ihr habt vielleicht dann auch noch den Weg gefunden ohne Navigationssystem im Handy, ne?
Natürlich, ging alles.
Ja, das gewöhnen wir uns jetzt alle ab.
Das stimmt. Da hast du recht. Ich habe mich aber auch allzu oft verfahren. Aber nette Menschen kennengelernt, weil man muss ja nach dem Weg fragen.
Fördert die Kommunikation, genau.
Genau, exakt. Und ansonsten, im Moment, was ist so dein Lieblingsaufgabenfeld, Teilbereich eigentlich in diesem SEO-Sumpf?
Ja, das Schöne ist im Prinzip, dass ich das gar nicht sozusagen auf irgendwas total fokussiere. Ich bin da mehr Generalist. Also ich liebe es im Prinzip, also quasi permanent auch noch dazu zu lernen und mal also wirklich auch verschiedenartigste Sachen zu machen. Das heißt also, ich bin da teilweise der eigene oder auch für den Kunden manchmal sogar der Serveradministrator oder sowas, weil ich da irgendwann mal einfach vor 10 Jahren mit angefangen bin. Und dann habe ich es im Prinzip fast immer noch am Ärmel. Aber also ich hangel mich sozusagen durch alle Bereiche durch. Also das, ich möchte quasi auch gar nicht nur Spezialist für eine Sache sein, sondern Generalist ist einfach viel mehr Unterhaltung. Und du wirst auch immer mehr gefordert. Also das heißt sozusagen, ja, auch der Anreiz sozusagen fürs Gehirn ist immer ein bisschen größer.
Aber ich meine, ihr macht ja bei der Klitsche auch schon viel Forschung.
Die SEO-Klitsche hat natürlich die fantastischen Forschungsprojekte schon hinter sich gebracht, das ist klar. Und wir haben ja auch sozusagen teilweise legendäre Vorträge gehalten. Und die Telekom hat vieles davon umgesetzt.
Also, das stimmt.
Daher kein Wunder, dass die Telekom jetzt sozusagen so weltmarktführend ist.
Das stimmt. Wir haben ja auch unsere kompletten Tarifbedingungen mittlerweile in den Titel geschrieben.
Ja,
das ist wichtig. Mit allen Sternchen-Texten.
Ja. Man muss einfach die Erwartungshaltung der Kunden treffen. Und das muss alles in den Titel rein.
Das muss alles rein. Aber auch das Thema natürlich mit dieser Linkumwucht war eine wirklich bahnbrechende Erkenntnis, weil wir haben jahrelang externes Linkbuilding gemacht und waren uns ja gar nicht klar, dass wir da eine riesen Linkumwucht auf der Seite hatten, weil ein Left-Hand-Navi links nur auf der linken Seite, die ganze Seite ist jedes Mal aus dem Index gefallen. Einfach plupp, lag sie draußen.
Ja, das ist einfach unnatürlich, ne? Also kein Wunder. Als Roboter würde ich mich da auch nicht wohlfühlen.
Ja.
Das
jetzt
ist,
haben die neuen Zuhörer konnten jetzt schon einiges mitnehmen aus dieser Sendung.
Ja. Ja, es gibt jetzt auch ja neue Erkenntnisse, deshalb, weil ich meine, Left Hand ist ja aus mittlerweile. Das haben ja alle gesagt, okay, komm, wir machen ja so Mega-Dropdowns, aber das drückt deine Seite halt richtig runter, weil du ganz so viel Linkgewicht am Kopf der Seite hast. Und die allerersten, die das ja erkannt hatten, war Zalando, die haben dann diesen Mega-Footer wie als so Link-Schwimmkörper an die Seite gebaut.
Okay. Ja, nicht,
ja. Das ist schon eine Technik, aber egal. Und würde ich sagen, nichtdestotrotz, seid ihr auch nicht ganz alleine, ihr nutzt ja Tools. Was ist so dein Lieblingstool, wenn du dich mit dem Thema SEO beschäftigst? Also meinst du immer die Webanalyse, aber also es muss jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht so Sistrix oder so, sondern kann auch sagen, oh, mein Liebstes ist Chrome, also was auch immer.
Ich bin da sehr frei. Ja. Ich muss sagen, also das ist ganz einfach, ich bin schon Sistrix-Fan. Also ich benutze auch, aber sozusagen quasi dann halt nicht mit so einer täglichen Frequenz, Searchmetrics oder Sealytics. Die haben auch so jedes Tool hat sozusagen auch seine Stärken oder was, ne? Und manchmal versucht man ja auch irgendwelche Sachen, die einem vielleicht auch manchmal ein bisschen merkwürdig vorkommen, sozusagen quasi durch ein zweites Ergebnis sozusagen zu verifizieren. Mhm. Also bei Sistrix ist sozusagen für mich aber sozusagen das Tool und das einzige im Prinzip, das ich wirklich tagtäglich benutze. Es angefangen im Prinzip früher, gab es ja auch diese ganzen Ranking-Monitore, ne? Die haben dann deine Rankings gescheckt oder irgendwas automatisch eingetragen oder dies oder jenes. Die hat es aber immer auf deiner Kiste sozusagen installiert und das hat ja teilweise genervt, wenn die Dinge am Laufen waren. Oder Google hat die IPs sozusagen dann wieder geblockt. Das werden ja wahrscheinlich auch viele noch kennen. Also das heißt, wenn einer so einen Rank-Checker hat laufen lassen, dann ist die ganze Firma plötzlich ausgesperrt bei der Google-Suche und hat man natürlich dann keinen Nerv drauf und lässt das lieber sozusagen die Experten dann machen. Und ja, da kann man sich echt dran gewöhnen. Auch sowas wie Datensicherung und Backup, das darf dann alles Johannes machen mit seinem Tool. Ne? Also schöner geht's ja gar nicht. Und also von daher ganz klar, also mein Favorit, also dann zwischendurch hüpfe ich natürlich schon nochmal irgendwo hin und gucke in so Keyword-Monitor oder in SEO-Diver, wenn ich mir mal noch ein paar neue Keywörter rausfischen will. Ne? Haben wir jetzt neulich ja mal diskutiert, was sind denn so die passenden Keyword-Quellen? Ja, also Google AdWords Keyword-Tool ist ja schon ganz smart, aber ich traue dem nicht immer und es gibt sicherlich auch ein paar Keyword-Bereiche, die werden da nicht abgedeckt, weil die vielleicht etwas anzüglich sind und es könnte zufällig sein, dass ich auch einen Kunden habe in so einem anzüglichen Keyword-Bereich.
Anzüglich?
Und, ja, anzüglich.
Also Herrenanzüge und so.
Nicht ins Detail gehen.
Verstehe.
Das stimmt.
Ich glaube, jetzt haben wir auch so einen kleinen Einblick in deine eigenen SEO-Projekte gewonnen, oder? Nee.
Nee, das nee, nicht.
Überhaupt nicht, würde ich mal sagen. Das ist aber die Frage, ob man, sagen wir mal, eigene SEO-Projekte hat oder Kunden-SEO-Projekte und ob und wie man darüber reden darf oder kann. Also man mal eigene Projekte wie sowas wie S, also sagen wir mal, die SEO-Klitsche ist natürlich sozusagen zwar mit einem Sichtbarkeitsindex von 0 jetzt im Moment unterwegs, aber das ist der völlig egal, die steht da total drüber. Ja? Und wenn die wollte, könnte die wahrscheinlich auch morgen schon mit PageRank 10 und Sichtbarkeit 22 aufschlagen. Also die hat Google ja komplett. Und ansonsten, man liest mich ab und zu halt mal im SOS-SEO-Blog oder auf SEO.de und muss auch alle sagen, dass also auch die Social-Media-Schiene, Facebook und Google Plus oder sowas, sind schon erschreckend viel wichtiger geworden, wenn du, sagen wir mal so, als Blogger für ein bisschen Aktion sorgen willst. Weil du brauchst quasi mittlerweile wirklich sowas wie Facebook als Rückendeckung. Also ganz am Anfang hat jeder in seinen Blog was reingeschrieben und die Kollegen haben sozusagen quasi dann in ihren Blogs noch mitgezogen. Das gibt's so gar nicht mehr. Also ganz viele alte Kollegen sind ruhig geworden, also sozusagen die Blogfrequenz total runtergefahren an einigen Stellen. Und wenn du heute noch irgendwie sehen willst, dass da was eine Welle macht, dann geht das ohne Social Media gar nicht mehr.
Genau. Aber als Traffic-Kanal und als Kommunikationskanal jetzt nicht, weil du man durch viele Likes viele Rankings kriegt, also.
Nee, also ich bin auch zum Beispiel überhaupt kein wirklicher Fan von Google Plus oder Facebook in dem Sinne, dass ich meine Inhalte da abliefere und die können damit machen, was sie wollen und ich hänge sozusagen von denen ab. Also ich liebe schon meinen Weblog, ja, zum Beispiel sowas wie ein SOS-SEO-Blog, da sind dann irgendwie 1000 Artikel drin, die habe ich dann halt im Laufe von Jahren geschrieben und die habe ich komplett unter meiner Kontrolle. da findet doch auf Facebook nie ein Mensch wieder einen Artikel, den ich, sagen wir mal, vor 3 Jahren geschrieben habe. Der ist doch verbuddelt und vergraben und den holt auch keiner wieder raus. Also ich kann das auf meiner eigenen Seite aber machen. Ja, ich habe da die Kontrollen drüber und dann ziehe ich dann halt vielleicht in die Sidebar irgendwie eine Top 10 meiner beliebtesten Artikel hoch und dann stehen die da und dann sieht man die auch und dann kriegst du vielleicht auch wieder da ein bisschen Rückmeldung.
Ja, vor allem ist halt die Facebook-Suche auch echt das Pain in the Ass. Also sowas Übles, sondern man sagen, oh, wenn Facebook mal eine Suche baut, sag ich ja, dann gut nach Kinders. Wir finden ja nicht mal was 2 Tage alt ist oder Sachen, von denen ich genau, also so eine Known-Item-Research in Facebook ist immer null. Ich mache Facebook-Suche nur noch über bla 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 seit Facebook über Google. Also die Facebook-eigene Suche, das ist echt, also mei, die können, das Feld können sich auch sparen.
Aber wehe, wenn die kommen, dann wird's unterhaltsam.
Ja, das auf jeden Fall. Da lache ich jetzt schon drüber.
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also das ist könnte sozusagen auch für Google dann so richtig krasse Herausforderung werden.
Ja, einfach mal nichts finden. 5 gerade sein lassen, mal zurücklehnen und gar nichts finden. Auch ein schöner Ansatz. Hat man auch mehr Ruhe im Leben. Also einfach keine Hektik, nicht ständig konsumieren müssen, kaufen, Ads klicken, ist ja auch anstrengend so als Mensch. Naja, klar. Also, man kann wirklich festhalten, dir macht Spaß.
Das macht es auf jeden Fall und das ist im Prinzip auch der Witz an der ganzen Geschichte, warum ich mich quasi nicht auf eine Sache festlege, sondern möglichst versuche, im Prinzip an jeder Ecke noch wieder ein bisschen was Neues dazu zu lernen.
Cool. Das stimmt.
Joa.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir dich jetzt, glaube ich, hinreichend vorgestellt. und wir gehen nochmal kurz auf die Sendung vom letzten Mal ein. Es gab ja eine Menge Kommentare und zwar, diesmal wart ihr da nicht so glücklich mit der Sendung. Das Lustige ist, wir auch nicht. Wir waren mit uns auch etwas unzufrieden an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, und das lag auch ein bisschen an uns, der Mike konnte sich nicht ganz so vorbereiten, wie er eigentlich wollte, weil wir einen Tag vorziehen mussten, weil ich einen dringenden Termin hatte und weg musste. Wir selber waren ähnlich schlecht vorbereitet, kann man ganz ehrlich sagen, vor allem ich, weil ich konnte mir das Xovi nicht mehr vorher anschauen und ich war halt echt von der Fülle der Tools im Xovi etwas erschlagen und habe ein bisschen gebraucht und konnte nicht immer ganz so schnell reagieren, wie wir immer wollten und natürlich, das andere ist, ich meine, das gehört bei uns einfach dazu, dass natürlich der Kollege, der seine Seite hat analysieren lassen, da hat mal seinen Drucker laufen lässt, dann zwar sein Mikrofon ausschaltet, aber damit automatisch, und das war ja der Gag, also er hat ja seins am Headset ausgemacht, weil er uns nicht belästigen wollte, aber damit ging automatisch das an seinem Notebook an, was dummerweise direkt neben dem Drucker stand. Das war natürlich genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich erreichen wollte. Nur da er sich ausgeschaltet hatte, konnten wir ihm halt auch nicht Bescheid sagen. Also haben wir dann alle gelitten. That's it. Aber das sind Fehler, die passieren im Leben und das gehört auch dazu, weil wir sind hier, und das muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem einen oder anderen, der da kritisiert hat, dann darf nicht vergessen, wir machen das hier alles zum Spaß. Also das ist hier ein Spaßprojekt und das soll es auch bleiben. Wie gesagt, zu sagen, das war jetzt etwas, war euch ein bisschen werblich, das ist voll euer Recht. Es war eher werblich, weil wir ständig nachfragen mussten und deswegen kaum aus dem Tool rauskam. Es war keine Absicht, dass es werblich war. Aber hier Anforderungen zu stellen, wie eine riesen Post-Production zu machen, wie hier Thomas, der leider nicht verlinkt ist, deswegen weiß ich auch nicht, wer es ist, geschrieben hat. Kinders, wir sitzen hier schon mit Vorbereitung allem drum und dran pro Monat, mal gut 6 Stunden pro Person, das sind 12 unbezahlt und wir machen das gerne. Wenn ich noch eine riesen Post-Production machen würde, dann wird es leider etwas anstrengend und das geht einfach nicht. Und wir machen das abends. Das haben wir jetzt 19.38 Uhr und das nach dem Arbeitstag. Und wenn ich dann mal fucking Bock habe zu gähnen, dann gähne ich halt einfach mal. Wenn es nicht passt, bitte woanders hinhören. Ganz einfach ist die Sache. Und natürlich ist es kein gekaufter Podcast, weil es fließt hier überhaupt kein Geld. An niemanden.
Genau, und vielleicht muss man einfach zur letzten Sendung auch noch sagen, es war immer wieder eine Zeitklinik. Und es ist immer sehr, sehr schwierig, eine Sideklinik in einen Podcast zu packen, weil eigentlich ist man ja auf der Seite, müsste auch die Seite sehen, eben halt, um die es geht. Und das ist ja schon also immer recht schwierig, das so für unsere Hörer aufzubereiten. Ich glaube einfach, in der letzten Sendung ist uns das nicht ganz so gut oder haben wir das nicht ganz so gut hinbekommen. Aber gut, das ist einfach live. Wir haben hier keine Technik, wir können nichts schneiden, weil wir beide absolute Technik-Noobs sind. Genau. Und genau, aber trotzdem auf jeden Fall vielen Dank für eure Kritik. Das ist für uns auch wichtig und joa.
Genau. Nee, also wie gesagt, das passt. Die meisten Kram ziehen wir an, weil wie gesagt, wir waren halt auch nicht hundertprozentig vorbereitet und den Schuh ziehe ich mir auf jeden Fall an. Aber heute sind wir besser vorbereitet. Und
wir haben nämlich heute ganz viel im Vier-Wochen-Rückblick.
Genau, und zwar richtig viel. Es war ja eine ganze Menge los. Und einmal fangen wir damit an, dass Google in den Webmaster-Tools jetzt sozusagen die Möglichkeit gibt, die letzten Links, also nicht die, das sind aber die letzten Links, sondern die neuesten Links sozusagen, die letzten, die diese irgendwie hinzugefügt haben, gesondert runterzuladen und sich anzuschauen. Ich persönlich finde das sehr gut. Gerade wenn wir auf das Thema nachher mal kommen mit den, dass sie ja auch im Rahmen von Penguin etc. auch ein bisschen strenger werden, was Verlinkung angeht, dann muss ich aber auch die Möglichkeit haben, halt auch mal meine neuen Links zu finden und verdammt nochmal bei ungefähr 23,8 Milliarden kann ich die halt nicht dahin nicht durchprüfen. Da ist natürlich so eine Liste von Sachen, die Delta sind, die neu sind, eine sehr interessante. Und da haben wir natürlich dann die entsprechenden Tools, wenn es ein paar tausend sind, die kann ich einfach reinladen, prüfen, sind die noch da, wo sind die eigentlich, kann die klassifizieren lassen, halbwegs semi-automatisch. Und geht übrigens auch sehr schön mit den Link-Research-Tools, wenn ihr da nichts Eigenes habt. Und da wir die dann auch noch schön ablegen können, kann man auch so schön ein Linkwachstum im Laufe der Zeit sehen. Musste man vorher ein bisschen über die Webanalyse gehen, also was ja auch eine Möglichkeit, zumindest die Links, die Traffic bringen, findet man in der Webanalyse über den Referrer-Log und wenn man da kann man auch mal ein Delta bilden. Aber jetzt geht's halt einfacher, weil Google die einfach liefert, ist, glaube ich, schön zu sehen, sollte man sich regelmäßig anschauen. Wir gucken gerade, wie wir es bei uns in die Prozesse integrieren, so dass ich das regelmäßig ziehe.
Und spannend auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, zumindest mehr Transparenz.
Aber ich glaube, so ganz aktuell sind die nicht, oder?
Ja, neues, ich meine, aber immerhin also, sind sie überhaupt mal mit im versehen.
Ja, das stimmt. Also ich habe heute auch mal reingeguckt, da waren so die letzten vor 10 Tagen oder so ungefähr. Gut, vielleicht kamen auch die letzten Links vor 10 Tagen, was natürlich äußerst traurig wäre, aber ja, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Feature. Ich denke, da wird Google auch noch ein bisschen was dran bauen und drehen und regeln, aber schöne Sache.
Ja, ich meine, bei so einer Seite, die so 18 Jahre alt ist, freut man sich, wenn man Links nur von 10 Tagen hat. Also das war halt einfach vorher nicht möglich.
Okay.
Gerald, wie sieht's da bei der Klitsche aus?
Bei der Klitsche, die ist im Moment in Urlaub.
Ah, okay.
Ja, also ich habe sie alle rausgeschmissen. Und ich habe gesagt, die haben so viel Gutes geleistet, haben sie sich jetzt sozusagen quasi auch mal einen Jahresurlaub verdient.
Genau. Ja, und jetzt haben wir festgestellt, wenn wir schon bei dem Thema sind, und das ist es ja genau, was es gibt jetzt den Dienstleister zu dem Thema, nämlich unranker.com, die einfach sagen, kauf mir Links, wir hauen nicht, die hauen deine Konkurrenz raus, so negativ SEO. Der Typ, der das macht, hatte sogarweise den lustigen Namen, der da die E-Mails verschickt, irgendwie bla bla bla, Leclerc, also so ein französischer irgendwas, muss man gucken, wie das gerade nochmal ist, genau, Raphael Leclerc, was ja ein sehr lustiger Name ist, weil eigentlich ist Leclerc so der französische Leopard 2. Natürlich ist ja schon ein sehr martialischer Name an der Stelle. Wer es nicht wusste, jetzt seid ihr schlauer. Aber natürlich an der Stelle, wenn natürlich so etwas passiert mit mir, kann ich jetzt natürlich über das Google-Tool, deswegen ist wichtig, dass ihr da öfters jetzt mal reinschaut nach den aktuellen Links, sehen, falls jemand mit euch sowas anstellt und könnt schon bevor irgendwelche blauen Briefe verschickt werden, sagen, der passiert was, mit dem wir nichts zu tun haben. Sozusagen proaktiv. Hab ich euch abgehängt jetzt?
Nee, aber
ist die Frage. Das, ja, in der Hinsicht, also sozusagen dieses Proaktive, glaube ich ja erst, wenn es dann auch wirklich funktioniert. Aber diese Nummer mit diesem negativen SEO, das fand ich echt schon echt so hart, als ich das gesehen habe, habe ich doch zuerst gedacht, dass im Prinzip tatsächlich, das könnte die SEO-Klitsche sein. Also wenn es 1. April gewesen wäre, hätte ich das voll da drauf geschoben. Das Schlimme ist, das geht, ja, sowas kann man machen, sowas kann man sogar versuchen anzubieten, wenn man weit genug weg im Ausland sitzt. Ist schon ziemlich krass. Also ich habe leider noch nicht wirklich sozusagen gehört, inwiefern da sozusagen irgendjemand schon Belege hat, dass das eine echte und noch keine Fake-Geschichte ist, aber schon. Genau. Schon extrem. Also und natürlich jeder, der sowas macht, der riskiert hier in Deutschland zumindest schon vor den Kadi gezogen zu werden, wenn er erwischt wird.
Ja, aber so ein Leclerc, der sitzt da in Frankreich in seinem Panzer und lacht sich tot.
Oder in Malta oder irgendwo sitzt er. Aber ich meine, Fakt ist ja, dass das Ganze wohl schon funktioniert. Also jedenfalls bei Seiten, die vielleicht noch nicht ganz so alt sind oder noch nicht ganz so stark sind, da ist es, glaube ich, kein Thema.
Nee, bei großen Seiten kein Thema, du. Da haben wir, das sind wir echt schmerzbefreit.
Ja, ich muss ja auch lachen, da hat irgendwie neulich jemand so einen kleinen Test gemacht und einer der ersten Kommentatoren kam ja dann auch von dieser Unranker-Seite selber, ne? Und hat sozusagen diesen Test sogar noch ein bisschen angezweifelt. So nach dem Motto, da müsste man vielleicht doch schon ein paar größere Geschütze auffahren. Also der hat garantiert dann ein paar tolle Panzer da schon stehen.
Das stimmt. Und zwar wäre das nächste, was ich gesagt hätte, nämlich unter unternehmer.de ist diese Infografik von wegen hier für 45 US-Dollar jemanden aus dem Index geschossen von Position 2 auf Position 14. Also nicht ganz raus, aber wir wissen, bei 14 kommt halt nicht mehr so viel an Besuchern rum. Und genau der hat nämlich diesen Kommentar drin von dem Unranker, der sagt, glaube nicht, dass die Seite sonderlich stark war. Eine größere Seite schafft man nie im Leben für 45 US-Dollar. Das Schöne ist, er hat sich selber auch, nett wie er ist, natürlich verlinkt, sein Profil, aber auf den Artikel, auf dem er gerade ist. Also, wenn die so arbeiten, dann mache ich mir ja vor denen auch jetzt nicht in die Hose.
Ja, also, die also, Telekom greifen sie ja auch nicht an.
Nein, die haben Angst, dass wir das Telefon abschalten dann.
Ja,
da geht natürlich nichts. Genau. Aber wie gesagt, kommt auch in die Shownotes, ist zum Lachen an der Stelle, macht Sinn. Aber damit wollen wir das Thema auch abhaken. Also ganz im Ernst, also wer sowas denkt, tun zu müssen, ist schon echt eine sehr arme Wurst.
Genau, das finde ich eigentlich auch grob und sportlich.
Ja, das ist lustig, aber ich glaube, wenn es wirklich um große Beträge geht oder sowas, dann stehen ja einige in der SEO-Szene über diesen sportlichen oder unsportlichen Argumenten.
Ja, nur wenn es um wirklich großes Geld geht, da geht es um Seiten, die leider auch viel zu groß sind, um dass man die damit befähigen könnte. Es geht ja meistens eher um so kleine, die dann mal anfangen und dann kommt irgend so ein Schwachmat, der halt im ersten Semester Informatik festgestellt hat, dass HTML ja dummerweise kein Programmier, sondern eine Auszeichnungssprache ist und das mit diesem logisch was zu formulieren ihn leider komplett überfordert und denkt, was mache ich jetzt mit meinem schlimmen Halbwissen und dann anfängt so arme kleine Holz, was ich was hier, Dach... Pfannenshops, whatever, da irgendwie angreifen zu müssen, die halt vorher genau 3 Links hatten. Jetzt haben sie aber immer 30.000, weil er sich eine Scrapebox-Lizenz von seinem letzten Studiengeld leisten konnte. Also, das sind, habe ich mal so das Gefühl, so Leute, um die es geht. So eine große, genau. Ich meine, eine 1&1, eine Otto oder auch eine Gott hab sie selig, Neckermann, die haben sich ja dann selber rausgenommen, die kriegst du damit natürlich nicht kaputt.
Ja, aber der Witz ist natürlich, manchmal sind das vielleicht auch ganz subtile Methoden, mit denen du sowas machst. Also man muss ja manchmal gar nicht mit 100.000 Links schießen. Ich habe das früher mal erlebt, da hat sich jemand einen PageRank 8 Link organisiert, sagen wir es mal so.
Ja, ist aus dem LKW gefallen, gell? Das
passiert uns auch öfters. Und dummerweise hat dann der Typ, der ihn den Link verlegt hat, der hat den nicht auf die www-Homepage gelegt, sondern das Ganze auf nicht-www. Und dann hat er plötzlich einen derartigen Duplicate-Content produziert. Das ist, Google hat sozusagen quasi alles sozusagen dem PR8-Link hinterhergeschmissen. Und dann sahst du, wie dem seine Rankings innerhalb von 2 Tagen sowas ins Purzeln geraten sind, dass der dann natürlich panisch wurde. Dann kriegte ich einen Anruf und hab ihm gesagt, also er soll mal zusehen, dass er den ganzen möglichst schnell sozusagen einfach wieder auf die richtige Adresse gelegt bekommt, diesen Link. Weil im Prinzip wurde die Seite dann mit diesem Duplicate-Content ein bisschen tot gemacht. Also ich weiß nicht, wie das sozusagen quasi dann am Ende ausgegangen wäre. Vielleicht hätte dann einfach die andere Seite gewonnen. Aber du erlebst das oft, dass die sich sozusagen dann gegenseitig bekämpfen. Also wenn du so 2 Sachen hast, die relativ extrem verlinkt sind, dann hast du plötzlich so doppelten Content und das wackelt hin und her. Das heißt sozusagen irgendwie 2-3 Monate ist mal der eine Teil oben, dann gibt es mal wieder so einen Aussetzer, da ist die Sichtbarkeit von dem Part unten, dann ist was anderes da. Also kann man schon ein paar lustige Beispiele finden und sowas siehst du auch ganz cool mit solchen Sichtbarkeitsindiz-Tools. Ne? Also dann legst du einfach die beiden Domains mal parallel da rein und dann siehst du im Prinzip das Hin- und Hergespringe. Und man merkt auch, dass in Summe ist der Seite etwas schlechter geht, wenn die am Springen ist.
Stimmt, da habe ich mal einen Artikel zugeschrieben, der ist irgendwie 3&2 und Google ist verwirrt, wo halt ich eine Domain gefunden habe, die wahnsinnig viel intern mit 3&2 arbeitet und da hast du halt auch extrem volatile Rankings, weil es springt halt, weil einmal ist die eine und dann Google die andere und also URL, obwohl er ja nichts ist, weil es ja 3&2 ist und es springt halt echt wie Hölle, das ist richtig geil, da hast du so, sieht halt aus wie so eine Fieberkurve, es macht halt, oder so ein Herzschlag-Dings da, also es macht echt Spaß.
Ja, und ich glaube auch zum Beispiel, dass es halt gefährlicher ist, sozusagen nicht unbedingt quasi sozusagen mit Links drauf zu knallen, sondern sozusagen quasi die Links sozusagen dann noch so ein bisschen fies zu nutzen, um, sagen wir mal, doppelte Inhalte zu produzieren oder sowas. Ne? Wenn du sozusagen quasi immer nur querfeld einen drauflinkst oder ob du anfängst, dann noch da Parameter hinterher zu hängen und solche Spielchen, das kann man beliebig fies machen. Du kannst anfangen und jagst die Leute in SSL rein. Also das heißt, du verlinkst dann HTTPS.
Genau.
Das kann äußerst lustig enden, wenn dann plötzlich der Server zwar darauf reagiert, aber kein Zertifikat dann hat, das gültig ist. Dann rennen die Leute alle in diese Fehlermeldungsseite rein.
Das stimmt, da hast du recht. Und was lernen wir daraus, Kinders? Nummer 1, verlinkt bitte absolut auf euren Webseiten, weil das relative Kacke heißt natürlich, wenn ich einmal einen falschen Einstieg finde, kriege ich das ganze Ding durchgejagt falsch.
Ja, das frisst sich durch die ganze Seite. Das finde ich auch super erschreckend und erstaunlich. Ich habe jetzt neulich bei einer Seite mal hinterhergegraben. Da war, von 5.000 Seiten waren dann irgendwie 750 weggekippt in HTTPS und ich habe dann 20.000 Backlinks durchsucht und ich habe einen einzigen gefunden, der da mit HTTPS draufgelinkt hat. Das ist dann schräg, dass sozusagen dieser eine Link unter Umständen so eine Wirkung nach sich zieht. Und wenn du mal einen SOS-SEO-Blog anguckst, ich weiß nicht, wo der wegkommt, der Link sozusagen, aber ein Drittel meiner Seiten sind quasi mit SSL im Index. Das ist schon ziemlich finster.
Genau. Deswegen, Kinders, linkt absolut, das Erste. Und zweitens, macht auf jede Seite ein Canonical auf sich selbst. Dann kriegt nämlich kein Mensch mehr euch mit lustigen Parametern irgendwo gedisst. Und? Weil dann wenigstens die Seite ja auf sich zurück zeigt, dass wenn sie erreichbar ist, also ein robustes System, also wer sich ja ein bisschen auskennt mit so DIN-Normen für Usability von IT-Systemen, da gibt es die berühmte 924110. Wer kennt sie nicht, DIN 924110, da gibt es eine von den Punkten ist Robustheit und Robustheit heißt natürlich zum Beispiel, wenn ich eine URL aufrufe, indem ich nochmal Parameter dranhänge, dann sollte die natürlich trotzdem kommen und nicht eine 404 liefern. Aber dann muss ich natürlich ein Canonical auf mich selbst haben. Auch das ist eine wichtigste Sache. Habt bitte immer Canonicals auf euch selbst, weil es passieren die lustigsten Sachen und es müssen keine Angriffe sein. Es können auch irgendein lustiger Techie sein, der in sich eine gute Idee hat, allerdings keine Ahnung von SEO und die dann einfach mal live stellt und zack, habt ihr es auf einmal überall. Parameter ist uns alles schon passiert, aber Zeit Canonical haben wir damit weit weniger Schäden. Also die gehen echt fast gegen null, wenn so etwas passiert. Das macht einfach Sinn, weil ich auch mal gefragt werde, wieso soll ich ein Canonical machen auf mich selbst? Ich weiß doch, wo ich bin. Sag ich, ja, aber man kann halt auch untypisch eine URL aufrufen und da sollte man einfach vorgefeit sein. Es hilft definitiv weiter.
Auch hier ein guter Tipp ist hier bei Yoast, seinem WordPress SEO-Plugin, gibt es auch so eine Option, dass du, sagen wir mal, vorschreiben kannst, was er bei Canonical einträgt. Du kannst sozusagen HTTP forcieren. Ja? Das heißt sozusagen auch selbst, wenn das eine HTTPS-Seite ist, würde er trotz allem im Canonical HTTP anzeigen. Also damit kannst du solche unsauberen Sachen auch sozusagen wegtrimmen im Canonical.
Das stimmt. Yoast SEO Plugin ist übrigens sowieso ein absolutes Muss. Ich liebe das Ding.
Absoluter Knaller. Damit hast du so viele andere Plugins abgetan.
Ja.
Mit einem einzigen Plugin, Sitemaps, Breadcrumbs, alles super geil.
Und der ist halt einfach eine coole Socke.
Das stimmt.
Ich bin ja immer ein bisschen persönlich bei solchen Sachen. Okay. Was haben wir noch? Ach ja, wir haben natürlich mal wieder einen Missfeld. Also ein typischer Missfeld, lang. Ich habe mir ja, wie gesagt, wieder mal ein Abstract schreiben lassen, weil es, ja, aber er hat einen sehr umfangreichen Test gemacht, wie Video-Ranking funktioniert. Hätten wir ja früher eigentlich, Markus, noch von dir erwartet, aber du bist ja nicht mehr so in dem Videogeschäft drin wie früher.
Nicht mehr ganz so, nee.
Aber er hat immer ähnliche Videos genommen, also immer irgendwie 11 Sekunden lang, einfach mal 21 Sekunden, um auch diese Videolänge mal zurück berücksichtigen und hat dann gesagt, wie ist das Ganze in der organischen Suche, also mit welchem, mit Kommentar, ohne Kommentar, mit Visits, mit Thumbnail, nur Titel etc. Also es ist ein umfangreicher Versuchsaufbau, den er da durchgezogen hat und mit teilweise wirklich sehr spannenden Ergebnissen. Können wir auch gar nicht in Gänze, weil wenn ich jetzt versuche, diese ganzen Tabellen hier vorzulesen, dann kriege ich zu Recht mal wieder böse Kommentare, weil das ist echt nicht lustig und nicht zu folgen. Dementsprechend wird es in die Shownotes verlinkt. Martin im Testwahn einfach genau. Lesen.
Genau, und hier geht es eigentlich im Wesentlichen um das Ranking von Videos, welche bei YouTube liegen.
Genau.
Das ist vielleicht mal wichtig. Ich bin also eher immer so der Typ, der versucht, alles selber zu hosten und da gleich den Traffic hinzuziehen.
Ja, du
Was auch
kommst.
früher ganz, ganz gut geklappt hat. Aber wie gesagt, ich bin auch ein bisschen raus jetzt aus dem Thema. Haben jetzt nicht mehr so eine große Videoplattform.
Müssen wir mal eine kaufen hier? Frag doch mal.
Schade.
Habt doch genug Geld da hier. Ihr seid ja jetzt auch im Telco-Bereich. Die Telcos haben Geld, ich weiß es, ich bin bei der Telco.
Eben.
Genau. Was haben wir noch? Ah, wir haben gerade von ihm geredet, Joost. Da haben wir nochmal. Und zwar hat er ein Plugin geschrieben und das ist wirklich sehr schön. Kostet allerdings, muss ich euch ganz ehrlich sagen, Geld. Machen wir normalerweise ja nicht, aber in dem Fall sind es ganze 25 US-Dollar. Das entspricht im aktuellen Euro-Wert ungefähr 2,30 €, glaube ich.
Circa, ja.
Genau, circa.
Mit dem Komma verschoben, ja.
Genau.
Ich habe das Plugin aber noch nicht ausprobiert. Du, Jens?
Wir sind gerade am Testen. Aber noch nicht fertig. Aber es ist wirklich cool, weil das Problem habe ich halt oft, dass wenn man anfängt, so einen Blog zu starten, man macht sich irgendwie so eine Idee, wie man verschlagworten könnte. Aber dann hält man es nicht ein, dann wechselt man Redakteur und dann kippt es um. Und dann habe ich halt Tags wie also mit Plural und Singular, mit sehr ähnlichen Sachen. Oder einer von uns, also von unseren Studentenprojekten, die wir jetzt ja hatten, der hatte dann, die hatten mal angefangen, es ging um Schlager und die haben angefangen, die einzelnen Alben zu taggen. Das sind natürlich Informationssammelstellen, die sich nicht lohnen, weil da wirst du halt nie mehr als 2 oder 3 drauf bekommen
Ja,
und das
genau.
macht einfach keinen Sinn. Und was er sagt, ist, er zeigt dir eine Liste, wie viel, also der Themen, die du hast und sagst, gib mir doch alle Texte, die ich habe mit maximal 3 Posts oder mit minimal 3 oder sowas, ist schon wirklich sehr schön. Kriegst die Liste, kannst nochmal intern auch in der Suche schauen, also da ist zum Beispiel hier das Beispiel, der eine hat drei, wurde dreimal getaggt, es gibt aber 4 Suchergebnisse, also dann kannst du dann ad hoc den einen, der noch fehlt, nachtaggen, um die Dinger voller zu bekommen zum Beispiel und
Super.
ansonsten, genau, also ist ein saugeiles Ding, kannst dann auch gleich nochmal die Post-Titles hier dazu anschauen und also es macht die Slugs bearbeiten zu den jeweiligen Themen, also es macht wirklich, wirklich Spaß und gerade wenn du ältere Blogs übernimmst, also wer gerade mal das eine oder andere einkauft, da lohnt es sich, dass man damit wirklich Ordnung in gewachsene Strukturen reinbringt. Also wer da, und dann mal ganz im Ernst, wer es versucht hat, per Hand zu machen, Pain in the Ass, da sind mir die 25 US-Dollar, ey, da geht heutzutage ein Werkstudent auch nicht mehr vor die Tür. Genau.
Jo.
Also, wer solche Probleme hat, einfach mal dieses Tool anschauen. Genau.
Cool.
So. Was haben wir noch? Oder andererseits, kennt ihr die Probleme?
Auf jeden Fall. Das ist eigentlich fast bei jedem Blog so, dass man anfangs, ja, schon das fängst du an und hältst dich da wirklich dran, guckst, welche Texte du schon drin hast, dass du bloß keine neuen sinnlosen machst. Irgendwann, nach einem halben Jahr, ist da so ein Chaos drin in den Tags und so ein Tool ist, glaube ich, echt sinnvoll.
Ja.
Ja, und ich persönlich bin ja kein Tag-Fan, also das ist ja so, man kann die zum Optimieren nutzen, man kann auch Kategorien zum Optimieren nutzen. Manche versuchen ja sogar beides gleichzeitig, das ist sicherlich noch schwieriger und ich bin noch nie so ein Fan davon gewesen und ich kriege dann auch immer die Krätze, wenn manche Redakteure dann glauben, sie tun was Gutes, wenn sie dann irgendwas gleich mal mit 10 oder 12 Text zukippen, ja, und das noch in 3 Kategorien reinpacken, und dann hast du da so einen Wust von Zeug. Also da wäre natürlich sowas zum Aufräumen also ideal, also weil sonst hast du natürlich immer das Problem, dass du da so viel Zeit zerlegst, dann hast du die 25 Dollar, hast du ja sozusagen schon am ersten Tag wieder, also nach der ersten Stunde schon wieder drin eigentlich.
Genau,
Jo.
nee, der hast du wirklich schnell drin. Und wie gesagt, ich liebe Tags und Kategorien und wenn man natürlich das richtige Thema dazu hat. Also das passt nicht überall, also man sollte es nicht erzwingen, aber wie gesagt, ist ein saugeiles Tool. Macht richtig, richtig Spaß. So, was haben wir noch? Die Internetkapitäne haben wieder was Schönes geschrieben. Und zwar das, wie auch immer das heißt, dieses Venezia Vodetta Update in Zahlen. Wer verdrängt eigentlich wen? Und das ist auch eine spaßige Sache. Die haben das sehr schön analysiert. An der Stelle gebe ich euch auch einfach den Link rein. Das war das Ergebnis von Ihnen waren doch eher ambivalent, aber die solltet ihr auch bitte selber lesen, wenn ihr es noch nicht getan habt und lohnt sich.
Ist eigentlich auch eine fiese Entwicklung, ne? Also für uns SEOs. Also bei Google mixt da jetzt sozusagen ja wieder noch Seiten rein, die da teilweise sonst sozusagen quasi überhaupt keinen Fuß auf den Boden bringen würden, nur weil es jetzt sozusagen regional passt. Und da werden Seiten, die sozusagen sich vorher mal auf dem dritten oder vierten Platz ganz wohl gefühlt haben, die werden dann einfach ans Seitenende verschoben. Ich kenne leider keine Statistiken, wie weit sich das auswirkt, gerade also wenn man vielleicht auch noch ein bisschen regional fokussierter so irgendwo auftritt oder sowas. Und zumindest sorgen sie dafür, dass jetzt insgesamt mehr Seiten mit im Spiel sind. Ne? Also da haben sie ja wirklich im Moment unheimlich viel Bewegung reingebracht. Also nicht nur dieses Lokale sozusagen reinmixen, sondern insgesamt wird ja auch durch die Gegend geschoben, dass einem schwindelig wird. Also wenn man also manche Positionen irgendwo mal trackt und beobachtet, dann staunt man, was da für ein Auf und Ab im Moment da überall zu sehen ist.
Das stimmt. Absolut korrekt. Und spaßig ist halt auch gerade diese, ich finde, diese ganze lokale Links, und die kommen halt auch auf dem Thema, das vielleicht unklar ist, also das haben sich ja ganz gut festgestellt bei so vier Thesen, ob lokale Links für nicht lokale Portale vielleicht auch einen Vorteil dann bringen. Also ich denke, da ist noch einiges im Unklar und ob, ich finde so teilweise, aber wir haben die Zahlen nicht, aber aus dem Gefühl heraus von meinem Verhalten, ich bin immer nur N1 und deswegen nicht relevant, finde ich es halt auch, dass da immer ein bisschen übertrieben wird, weil da kommt natürlich schon teilweise Schmodder raus und wenn ich lokal will, kann ich ja immer noch auf das auf Maps hüpfen oder so. Also ich bin mir nicht immer so ganz begeistert davon, was da getan wird, aber sie haben die größeren Datensätze, sie werden ja in ihrer SERP-Gesamt-CTR merken, ob es besser war oder nicht, und da muss ich einfach sagen, okay, da fehlt mir wahrscheinlich, bin ich wahrscheinlich die Ausnahme.
Ja, wir sind ja auch fies sozusagen als Probanden für sowas. Also weil genau. mich stört das, weil ich es eigentlich überhaupt nicht leiden mag, dass mir jemand quasi sozusagen ins Handwerk fummelt. Wenn ich jetzt suche und ich will auch was lernen dabei und die Kontrolle haben, und dann habe ich das Gefühl, ich habe das jetzt so lange alles verstanden und im Griff und weiß, wie ich suchen muss, und dann kommen die wieder hin und verfummeln da was und schieben mir das sozusagen so vor, wie sie meinen, dass es selber besser ist. Ich habe das auch immer gehasst, wenn ich Google.com aufgerufen habe, dass ich trotzdem Google.de, also deutsche Ergebnisse, gekriegt habe. Weil ich gedacht, ich bin jetzt nach com gegangen, damit ich mir englische Ergebnisse angucke. Was soll diese Bevormundung? Ja? Dann haben sie ja dann halt die Möglichkeit wenigstens gemacht, dass man unten dann auf englische Seite suchen klicken kann. Aber all diese Eingriffe oder sowas sind etwas, wurde bei mir sozusagen quasi genau das Gegenteil mit erreicht. Aber es mag sein, dass die breite Masse das entweder besser findet oder dass die es einfach auch so hinnimmt, weil sie es auch teilweise gar nicht merkt, wie sie manipuliert wird. Du wirst ja hier total ausgesteuert. Auch diese Suggest-Vorschläge. Google kann dir doch einen Begriff vorschlagen und alle springen drauf. Ja, also das heißt, du hast da einen Riesenhebel, Leute in irgendeine Richtung zu führen. Das ging früher so nicht. Und Google könnte im Prinzip dann auch zensieren. Also da musst du mal gucken, sobald du sozusagen in diese etwas exotischen, erotischen Begrifflichkeitsgegenden kommst oder sowas, dann unterschlägt Google heute Sachen, die es früher noch vorgeschlagen hat oder so. Ja? Also die nehmen wirklich einen Einfluss und du merkst es gar nicht. Wir könnten das also auch noch deutlich weiter aussteuern.
Auf jeden Fall.
Big Brother sozusagen.
Ja, das ist richtig. Und das ist halt auch, ja, also von den Usability-Themen, die wir mal für Suche gelernt hatten in meinem Studium, war auch immer so, wenn man solche automatischen Sachen macht, die für den Nutzer nicht so immer ganz klar sind, und ich gehe halt eben nach, bewusst nach .com oder .co.uk und kriege dann trotzdem deutsche Ergebnisse, denn und ich kann es halt nicht eingreifen, dann ist das halt auch doof. Aber wir haben halt auch gelernt, für unsere ganzen Design-Patterns waren halt auch für Suchmaschinen, für professionelle Leute, die halt auch wissen, was sie tun. Ich meine, wir haben halt auch wirklich zum Großteil Menschen, die sich mit dem Thema Suche nicht beschäftigen, sondern die wollen einfach nur eine fucking Lösung für ihr Problem und interessiert der ganze Kack nicht.
Ja, aber vielleicht würden sie sich trotzdem unwohl fühlen, würde man so aufklären, was sozusagen gerade da gemacht wird. Also ich meine, du wirst ja ein bisschen vorgeführt. Und selbst wenn ich sozusagen nicht weiß und mir sagt nachher einer, was da gelaufen ist, also ich denke, dann wird so meine Stimmung vielleicht doch umschlagen.
Ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt aber eine ganz schöne Grundsatzdiskussion.
Markus, du brummst.
Ja, ich brumme immer noch.
Bei mir zumindest.
Hauptsache, ich brumm jetzt nicht.
Das hatten wir ja vorhin gehabt.
Das hatten wir vorher, ja. Das wäre jetzt peinlich.
Und jetzt brumm ich immer noch.
Ja, und zwar Hölle. Klingt wie eine böse Revanche vom Imperium. Oder wie so einer von den Kopfgeldjägern hier, Jabba the Hutt.
Ich hab gar nichts gemacht.
Läuft bei dir vielleicht das klingt auch eher nach einem technischen Artefakt, also ich meine, als hättest du Bandbreite verloren und irgendein lustiger Videoclient läuft bei euch.
Nee, alles aus.
Oh, alles aus.
Oh Mann.
Ja, so kann es einem gehen. Jetzt weißt du, wie ich mich gefühlt habe vorher.
Ja.
Oh. Okay, aber du hast...
Das darf doch nicht wahr sein.
Ja, jetzt ist besser.
Besser jetzt wieder?
Ja. Jetzt ist wieder besser, genau. Was hast du gemacht?
Nichts. Ich habe nichts verändert.
Das ist aber der Hammer.
Schalt mal schnell deine Google Toolbar aus.
Das ist alles aus.
Ja, oder Facebook hat einfach deine ganzen Daten schnell irgendwo hingeladen, man weiß es ja nicht.
So, also was ich gerade sagen wollte eigentlich, wir haben uns eigentlich mittendrin in so einer fetten Grundsatzdiskussion gerade wiedergefunden. Ich glaube, wir gehen weiter zum nächsten Thema.
Genau. Das nächste ist bei The Reach Group THG, ihr wisst, die lustigen SEOs in Rot aus dem verwehten Hamburg. Nette Kollegen. Die haben einen schönen Artikel geschrieben über Fettfutter, also ein Thema, was ja mittlerweile auch immer stärker reingeht, richtig lange, große, auch teilweise kontextuell Futterelementen mit allen möglichen Kram drin, und haben da mal einige aufgezählt. Also wer sich mit dem Thema mal beschäftigen will, ist ein sehr schöner Artikel. Guck, kann ich ja mal wieder voten. So, kriegen auch eine 10 von mir in ihren lustigen Star. Und so läuft das hier, gell? So ist das. Und dann an der Stelle einfach mal lesen von der netten Kollegin Susanne Wahrlich. An der Stelle auch einen schönen Gruß, wo immer sie jetzt gerade hingedüst ist. Ich habe irgendwie gesehen, sie ist ja irgendwie auf und davon. Und einfach mal lesen, lohnt sich.
Genau. Ich glaube, mehr kann man dazu gar nicht sagen.
Das stimmt. So, was haben wir denn noch? Und zwar haben wir noch einen schönen SEO mit Links aus Blog Linkwissenschaften hier von PR. Wie ist das ausgesprochen?
Popularity Reference.
Ah, okay, klar. Siehst du, ich hätte nämlich jetzt falsch gesagt. Ach, stimmt. Ja, super. In der Facebook-Box steht drin. Die wäre meine Rettung gewesen, hätte ich sie denn rechtzeitig gesehen.
Ja.
Und ja, das ist zumindest ein wirklich, was geht's hier eigentlich? Genau. Pinguin-Update, wenn In-Content-Links unbeliebt werden, haben sie eine schöne Infografik. Ich glaube, diese Infografik war gewesen von den Link-Research-Tools, die da über so eine Studie da rauskam, dass halt diese Content-Links nicht ganz so sinnvoll sind. Soll man einfach mal gelesen haben. Ich stehe zu diesen Ergebnissen ein bisschen etwas verwirrt, weil ich glaube nicht, dass es so ist. Also ich fand es ein bisschen komisch.
Ja, genau. Ich auch, und da hatte ich doch damals einen Artikel dazu geschrieben, wie man Statistiken auch fälschen kann, beziehungsweise wie stark Statistiken einen im Prinzip auch übers Ohr hauen. Also selbst wenn man es gut meint, ja, du kannst Leuten sozusagen wirklich Zahlenpaare hinlegen, die gucken sich das alle an, du rechnest dann die Statistik hin, malst es auf und stellst dann fest, dass es in Wirklichkeit genau andersrum ist, wenn du verstanden hast, sozusagen quasi wie sozusagen die einzelnen Portionen da intern aufgebaut sind, die du da dir gegriffen hast. Und das ist manchmal echt auf den ersten Blick gar nicht zu sehen. Also da muss man sich viel tiefer reinwühlen. Und hier ist natürlich auch noch so ein Fall, dass du natürlich über diese Stichprobe und alles so immer noch mehr noch streiten kannst. Kann man überhaupt Gewinner und Verlierer vergleichen und solche Geschichten? Ist die Stichprobe gut genug? Haben sie sozusagen quasi auch repräsentativ ausgewählt? Das ist heute leider im SEO gar nicht machbar. Es gibt gar nichts Repräsentatives, weil du hast überhaupt keine Fixpunkte da. Ne? Es ist alles beweglich, und von daher ist es immer schwer, und wir haben ja auch diese Korrelationsdiskussionen, auch wenn Markus Tober da mal wieder was Schönes irgendwo präsentiert oder so, warnt er ja auch dann sofort immer unten drunter, muss man überlegen, ne, was ist Ursache, was ist Wirkung und so weiter. Also da war super spannend. Ich musste auch lachen, als ich es gelesen habe. Also sozusagen wäre cool, wenn jetzt keiner mehr traut, Links in Content zu legen. Ist okay, sollen sie machen, dann bleibt für mich mehr Platz oder sowas. Ist mir egal.
Genau. Also da natürlich, also ich meine, was wichtig an der Stelle ist, ist, nur weil ein Link ein Content ist, ist er nicht gut. Das kann man mal festhalten. Und das wurde, glaube ich, von vielen irgendwie gesagt, oh, wenn er lange im Content ist, habe ich keine Probleme. Also nur weil er im Content ist, ist er noch kein guter Link.
Das ist der Punkt. Und der ganze Witz ist ja auch im Prinzip, wir wissen nicht, was Google sozusagen quasi jetzt für eine Sicht auf die Seiten hat. Also ich gehe ja davon aus, dass Google guckt sich die an und fleckt die jetzt sozusagen irgendwie mit so einem Classifier, das ist jetzt so eine böse oder das ist eine mittelböse oder das ist eine Pinguin oder so Seite. Und wenn du dann dir die Keywords anguckst, also dann kannst du wahrscheinlich schon feststellen, dass mittlerweile vielleicht ziemlich viele In-Content-Links auf den bösen Seiten sozusagen dann aufgetaucht sind, weil alle natürlich diesen Lernprozess mitgemacht haben. Ja, wir haben da Footer zurückgeschraubt, ja, Sitewide ist sozusagen auch verpönt. Dann ist immer mehr in Content reingegangen worden, also wird auch der Spam dahin tendieren. Das ist ja sozusagen quasi einfach völlig normale Entwicklung. Die Frage ist also, ob dieses Muster ausreicht, um aus diesem Riesenwust von Seiten sozusagen quasi dann irgendwas rauslesen zu können. Das glaube ich halt nicht. Also Google dürfte das relativ egal sein, was das für ein Link ist. Es geht im Prinzip einfach nur darum, was ist das für eine Seite? Traue ich dieser Seite? Ja? Mit wem ist die Seite verlinkt? Sind das böse Nachbarn oder haben schon genügend Leute die verpetzt? Das ist ja auch im Prinzip jetzt ja ganz lustig. Ich möchte nicht wissen, was da jetzt schon in den Verpetz-Formularen alles wieder aufgelaufen ist nach dem letzten Pinguin, ich habe euch alle Angst gemacht, Mails. So, und da kann Google natürlich eine Menge drüber machen.
Genau. Das stimmt. Da hast du recht. Und das Schlimme, also man, und du hast ja gesagt, wenn man Statistik macht, gerade in dem Fall geht es um die Primärerhebung und jeder weiß, der sich ein bisschen mit Statistik beschäftigt hat, dass natürlich der größte Fehler meistens nicht später in der mathematischen Auswertung ist. Ich glaube, die war beim Kollegen Kemper auf jeden Fall richtig. Aber was viel schlimmer ist natürlich schon, wie erhebe ich die Daten? Damit hat man den größten Problem. Wann ist etwas eigentlich repräsentativ? Da kann man sich maßenweise totlesen an Literatur, aber der Klassiker ist, ich mache eine Umfrage in der Stadt nach dem und will rausbekommen, wieso das Standardeinkommen ist, fragt Leute nach dem Einkommen und zwar in der Fußgängerzone mittags. Da kriegt man natürlich ein falsches Ergebnis, weil viele Leute mit viel Einkommen sind mittags schlicht und ergreifend nicht in der Stadt.
Genau.
Sondern in der Regel Schüler, Studenten und andere Menschen, die mittags rauskommen. Und die im Büro sitzen, natürlich nicht. Das heißt, die Stichprobe ist nicht verallgemeinerungsfähig. Und das wird natürlich grundsätzlich bei jedem, der mit Tool ein paar Links abfragt und auch egal wie viele es sind, nicht verallgemeinerungsfähig sein in den riesen Datenbestand, den an der Stelle Google hat. Deswegen muss man mit solchen Sachen kritisch umgehen. Nichtsdestotrotz finde ich die Infografik sehr gut, weil nämlich doch der Irrglaube war, wenn was im Content ist, ist es gut. Und damit hat es immer wenigstens den einen oder anderen zum Nachdenken angeregt. Und wenn jetzt wieder ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit einzieht, dann hat sie auf jeden Fall gewirkt, weil finde ich, was auch gut ist. Außerdem ist es natürlich auch für ihr Marketinginstrument. Und damit hat es ja sehr gut funktioniert, haben wir 1000 Leute referenziert. Also dann daher muss man schon sagen, da kann man auf jeden Fall was lernen.
Ja, gutes Beispiel, wie man mit Infografiken arbeiten kann.
Sehr gut. Hat er macht auch mal sehr ordentlich. Ist eh sehr untrübig. Ich mag ihn ja auch sehr gerne. So. Dann, ihr seht, bei mir ist immer alles ein bisschen persönlich, haben wir noch eine sehr schöne Infografik, aber einfach nur so, how big is the SEO industry on the Internet? Also lustigerweise sind wir ja on the Internet. Und geht natürlich eine amerikanische Sache, wie immer, aber da gibt's sowas wie 2,24 Millionen Amerikaner search for SEO every month. Okay, wahrscheinlich haben sie es nötiger als wir, aber nichtdestotrotz, ist es eine sehr schöne Infografik, kann man sich einfach mal anschauen, wenn man irgendwelche Zahlen braucht, kommt in die Shownotes, macht an der Stelle Sinn. Genau, mehr kann man dazu auch, glaube ich, nicht sagen.
Ja.
So, und dann natürlich Matt, Herr aller Nebelkerzen, Katz, ihr habt ja auch einen Matt Katz bei euch in der Klitsche, habe ich mal gesehen.
Ja, genau, das ist ein Verwandter von ihm. Man kann die fast verwechseln, also ich glaube, wahrscheinlich Zwillingsbrüder.
Wahrscheinlich.
Ja. Aber unser kann aber Deutsch. Das ist natürlich schon echt ein großer Vorteil. Ich werde ihm demnächst wahrscheinlich auch mal diese ganzen Geschichten, die Matt jetzt sozusagen in letzter Zeit verbrochen hat, in Deutsch übersetzen lassen. Dann können wir vielleicht das alles auch noch ein bisschen gerade biegen. damit diese Verunsicherung da draußen so ein bisschen zurückgefahren wird.
Sehr gut. Das macht Sinn. Ich glaube, das ist auch notwendig. Wir brauchen da wieder ein bisschen mehr Klitsche in diesem SEO. Aber Matt hat ganz gesagt, Links are still more powerful than social signals. Wer hätte es gedacht? Überrascht uns jetzt. Aber bei den ganzen Social Media, die gelbe Gefahr und Social Media ist Gelbgedöns und Schwachmaten, die man da draußen trifft, ist es schon ganz gut, wenn man mal einfach sagen kann, hört mal zu, Kinders, wenn ihr SEO machen wollt, macht SEO. Und wenn ihr Social Media machen sollt, was sehr wichtig ist, dann macht halt eben Social Media. Und wenn ihr Synergien findet, auch umso besser. Aber vermuschelt da nicht immer irgendein Gedöns, weil dann vermuschelt lieber SEA und SEO. Habt ihr wahrscheinlich im ersten Step mehr Synergieeffekte, was lustigerweise kaum einer drüber spricht, aber egal. Da eine klare Aussage an der Stelle hilft ja auch mal weiter.
Ja. Also, ja, also es gehört halt doch irgendwie dazu. Es ist schon wichtig, diese sozialen Signale. Aber die Links, die sind halt immer noch die härtere Währung. Also ich meine, so viel steht fest, weil Social kann man einfach sehr vieles sehr leicht faken. Google arbeitet ja jetzt zum Beispiel auch nicht mehr mit diesem Kurznachrichtendienst namens Twitter zusammen. Und da kann man sich schnell mal irgendwelche Accounts hochziehen, mit 1000 Followern. Ich glaube, da weiß Google wenig, was das dann für Follower sind und ja, da kann man, ziemlich viel einfach böse Sachen machen, auf einfache Art und Weise.
Also ich bin fest davon überzeugt, dass Facebook überhaupt keine Relevanz hat, weil ich meine, Google wird sich einen Dreck tun, um sich irgendwelche Daten von jemandem zu machen, den sie irgendwo auch als starken Konkurrent wahrnehmen. Das ist einfach absurd, sich diesen Kram zu holen und da irgendwas in den Algo reinfließen zu lassen. Google Plus auf jeden Fall. Also ich meine, Google Plus sehe ich halt auch als ein ganz wichtiges Instrument an. In vielerlei Hinsicht, weil es halt uns so viele Möglichkeiten bietet, die aber bitte nicht aus dieser Social Media Brille, wenn es Publisher-Profile, Author-Profile, das ganze Thema Google Places jetzt ist ja in Google Plus reingemacht, was natürlich eine riesen Aufwertung von dem Thema sein. Also das ist ganz klar, wenn ich jetzt lokal bin, muss ich Google Plus sein. Also ansonsten geht's gar nicht anders. Bewertungen, also wenn man schon sieht, dass die ganzen Bewertungen im Shopping, bei Ciao etc., wo man immer sagen, sind die jetzt echt oder nicht, bla bla bla, das werden die auch immer stärker wahrscheinlich Google Plus Bewertungen weit stärker gewichten als sonst irgendetwas. Oder dass sie jetzt ja auch so ein Kommentartool ähnlich wie Discuss rausbringen wollen. Das haben sie irgendwo in Saudi-Arabien oder sonst was in der Konferenz gesagt, die dann halt über Google Plus die Kommentare, dann könnten die vielleicht auch mal wieder den einen oder anderen Kommentarlink auch stärker werten, weil sie wissen, welcher Mensch den von sich gegeben hat. Also ich meine, Google will ja nicht wissen, auf welcher Fuck-HTML-Seite ein Link ist, wenn ich das mal so explizit sagen darf an der Stelle, sondern die will wissen, welcher Mensch gibt den denn eigentlich, weil die weiß, der Mensch, Jens Faultrath, wenn der was über SEO verlinkt, dann wird es wahrscheinlich etwas sein, was gut ist oder ist halt ganz schlecht, also weil es halt ein negativer Link, also weil man sagt, da drüben ist aber Mist. Aber ansonsten hat es was zu tun. Verlinke ich jetzt aber den nächsten Blumenladen, da wird er sagen, der Blumen, da hat er gar keine Ahnung, der Pappnase, der gehen ja ständig alle Kakteen ein. Dementsprechend will Google nicht wissen, welche Domain sitzt ein Link oder welche Seite, sondern eigentlich welcher Mensch. Weil bei mir auf meinem Blog kann man keine Links kaufen, dafür ist meine Reputation mir viel zu sehr wert. Auf irgendwelchen lustigen 8-Projekten, die man irgendwo rumfliegen hat, kann man es natürlich sehr gut machen, weil man ist es ja nicht. Also was verdammt nochmal, da empfehle ich es ja nicht. Und deswegen glaube ich, dass das ihr eigentliches Ziel ist, einen qualitativen Faktor in ihren Linkgraph hineinzubekommen, der sagt, welcher Mensch empfiehlt da was.
Das ist ja auch sehr schlau, wenn sie das so machen. Ich würde auch nie zum Beispiel dann auf Facebook hören, die sperren dich irgendwann einmal aus und dann hast du ein Problem. Also das kannst du nicht machen, du kannst auch nicht wirklich kontrollieren in dem System. Im eigenen System hast du die Kontrolle und dann hast du natürlich sicherlich auch sozusagen ein paar Spammer, die dich innen drin gamen wollen, aber das ist ja das gleiche Spiel wie jetzt mit den Links überhaupt. Und wenn ein Link als Empfehlung gedacht ist, dann wird in der Regel halt ein Mensch diese Empfehlung aussprechen, dann passt das ja schon unheimlich, dass du sozusagen auf diese menschliche Komponente Wert legst. Was mich auch immer schon gestört hat, ist, dass sozusagen ein Link, der auf irgendeiner Seite irgendwo in Nirvana liegt, der soll genauso viel wert sein wie ein Link, wo sozusagen jeden Tag 100.000 Leute draufklicken. Das kann ich zum Beispiel auch nicht so richtig einsehen. Ne? Man müsste im Prinzip echt versuchen festzustellen, ob ein Link eine Leiche ist, also eine tote Empfehlung, oder ob das eine ist, wo alle langlaufen. Google kennt doch quasi mit Analytics jetzt schon das halbe Internet. Also die können einem da schon ganz gut auf die Finger gucken. Vielleicht nicht zwar in jede Kleinigkeit Seite und nicht jeden Kleinkram-Link werten, aber also ich finde gerade, dass sie angefangen haben, überhaupt diese ganzen User-Daten und Bounce-Rates und sowas mit reinzuziehen, das ist schon ein ganz smarter Ansatz. Da kann man so deutlich schwerer mit Game. Und bin mal gespannt, wo das sich sozusagen noch hinentwickelt. Und das Google Plus wird da schon immer mehr mit reingreifen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das sehe ich auch. Also da bin ich echt noch gespannt, was die Zukunft für uns bringt. Aber ganz klar, wer Google Plus links liegen lässt, der verpasst halt, glaube ich, die Zukunft.
Genau, das wollte ich vorhin nochmal damit sagen.
Zum Glück verstehe ich dich immer.
Ja.
Das ist gut. Genau. Und der Martin hat natürlich zweimal gemissfeldet an der Stelle, noch länger als der erste, und zwar zu dem Thema Linkbait. Wie geht das? Eine Herleitung in 8 Schritten, die damit übrigens auf anfängt. Es geht um freiwillige Links, und Punkt 2, schreibt nicht SEO drauf, weil SEO hat einen schlechten Ruf, womit er ja recht hat. Also wer glaubt, dass wir einen guten Ruf hatten, der hat irgendwie, den haben wir nur unter uns. Da draußen nicht so sehr. Deswegen ja auch nachher das Thema Weiterbildung, weil ich glaube, der ist halt auch wirklich, ist halt ein nicht geschützter Berufsbegriff, und da gibt's halt allen Mist drunter und natürlich auch sehr Gutes. Aber ist natürlich von einem Nicht-Fachmann dummerweise nicht zu trennen.
Wie so vieles, ja.
Genau. Ich muss auch meiner Werkstatt immer vertrauen, weil ich habe auch keine Ahnung, warum mein Auto fährt. Aber es fährt. Genau. So, aber wie gesagt, ein sehr schöner Artikel an der Stelle. Da auch ganz klar, nichts geht ohne Social Media. Also gerade natürlich, wenn man Linkbaits macht, dann braucht man natürlich auch mal ein starkes Facebook-Profil und ein paar, um so etwas zu sieden etc. Also es ist wirklich ein sehr schöner Artikel für schönes How-To. Wie mache ich das eigentlich? An was muss ich denken? Sehr lang und nicht weilig dementsprechend. Einfach mal lesen. Es gibt dann auch nochmal lustige Diskussion unten drunter, die auch nicht schlecht ist. Also an der Stelle ein guter Martin, der lohnt sich. So, was habe ich denn hier? Ein Video verlinkt. Ah, genau. Das mache ich jetzt aber nicht an. Und zwar der ein sehr schönes Video von Dr. Florian Heinemann. Steht hier lustigerweise The Godfather of Performance Marketing. Aber er ist wirklich ein sehr schönes Video über das Thema Realtime-Bidding. Ist zwar überhaupt nicht unser Thema, weil wir hier SEO sind, und aber es ist ein spannendes Thema an sich. Weil ich persönlich finde, Punkt 1 ist es ein ist er jemand, dem man einfach zuhören sollte, weil er lustige Gedanken hat. Das bringt einen per se weiter. Das finde ich immer schön, gerade wenn ich von dem Thema keine Ahnung habe. Ich gehe ja bei Konferenzen auch immer lieber auf Vorträge zu Themen, zu denen ich keine Ahnung habe, als zu SEO-Vorträgen, weil da kenne ich mich ja halbwegs aus, da möchte ich was dazulernen. Das Zweite ist natürlich, dass zumindest wir auch dazu übergehen, zumindest im Thema Placement-Targeting uns enger zu widmen, alleweil ich ja oft als SEO bei einer Recherche rausbekomme, welche Webseiten da überall vor euch rumranken, und wenn ich auf so einer Webseite, die zu wichtigen Begriffen von mir rankt, eine Placement-Möglichkeit habe über Google, dann möchte ich da natürlich eingebucht werden, weil da kommen die Nutzer ja raus, die ich auch bei mir haben möchte. Also warum sollte ich mich da nicht einbuchen an der Stelle? Macht Sinn. Wäre natürlich schön, wenn man was für eine konkrete URL machen könnte, nicht nur für eine Domain. Also da, also wie immer, was, aber das ging auch in seinem Vortrag hauptsächlich bei dem Realtime-Bidding. Wir müssen einfach sehr kleinteiliger werden und das Ganze dann aber managebar machen. Und sehr cool fand ich von ihm diese ganze Geschichte mit dieser View-Cookie-Falle. Das ist ja dieses ganze Post-View-Kram, wo ich gesagt habe, sehr netter Mensch, weil ich halte es ja auch für den größten Schwachsinn, der hier erfunden worden ist, Post-View, weil wenn ich für Blicke bezahlen möchte, gibt's halt ein TKP. Also ich habe ein Preismodell für das Problem, da brauche ich mir nicht anfangen, irgendwelche Cookie-Spammer in mein Netzwerk zu holen. Und da hat er auch recht, das ist etwas, was sich wirklich Netzwerke ausgedacht haben und was wirklich Kaisau braucht. Sorry, an der Stelle. Kann ich nicht anders sagen. Aber die Meinung von mir ist ja zudem bescheid bekannt. Gerald, wie siehst du eigentlich Postview?
Das ist genau etwas, womit ich mich überhaupt nicht beschäftigt habe. Und
hast du es gut?
Was für mich sozusagen quasi auch nicht wirklich in irgendeinem Projekt relevant ist. Also ich habe diese ganze Affiliate, diesen Affiliate-Zweig habe ich eigentlich bisher halbwegs gemieden. Ja, das hat mich auch so nicht wirklich interessiert, und ich finde das immer ganz unterhaltsam, wenn ich mal wieder mitkriege, was man sich da so einfallen lässt, wie man dann mit Cookies rummanipuliert oder sowas. Also das ist vielleicht der Reiz des Verbotenen oder so, aber ich habe sowas im Leben noch nicht umgesetzt. Und also dieses Thema hat mich bisher auch noch nicht interessiert. Ich fand aber trotzdem dieses Video ganz interessant, weil der Typ hat einmal aufgezeigt, sozusagen, wie viel im Prinzip gute Ideen da noch brach liegen, dass die noch keiner angepackt hat, also ein bisschen mehr sozusagen quasi wirklich auch an die Kunden denkt und im Prinzip auch die armen Besucher, die auf den Seiten belästigt werden. Also das ist schon bemerkenswert. Also für jemanden, der sich im Prinzip auch schon so lange mit diesem Thema dann auseinandersetzt. Also das ist ein schöner Vortrag gewesen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, und wenn ich was über Cookies wissen will, dann gehe ich zum Karl im Vortrag und kriege danach Angst.
Ja, weil er dich total ausgesteuert hat, ne?
Ja, seitdem ich den Karl kenne, habe ich ja auch, glaube ich, für 5 virtuelle Maschinen auf meinem Rechner und überall 5 verschiedene Browser drauf. Und für jede einzelne Seite, die ich besuche, habe ich einen extra Browser.
Einmal drin in diesem System, Jens.
Ja, nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich wehre mich mit Händen und Füßen, bevor ich hier beim Karl in sein System gesaugt werde.
Da kannst du nichts machen, der Karl kriegt dich.
Ja, ich kaufe mir dann einfach jede scheiß Webseite, die ich mir anschauen will, einen eigenen Rechner. Physikalisch getrennt.
Naja, das wird teuer.
Das ist mir.
Du wirst feststellen, dass du die Rechner, die du dafür gekauft hast, hast du wahrscheinlich auf Seiten von Karl gekauft.
Ja, wahrscheinlich. Ja. So wird's sein.
Du wirst dem nicht entkommen.
Ja, ich befürchte es. Ja, genau. Aber weg vom Karl an der Stelle, aber ein großer Gruß natürlich dem großen Meister des Systems.
Genau.
Kommen wir zu einem anderen System, ein System, das sich dann nennt Olympia, die natürlich den besten Linkbait ever gemacht haben, der nämlich gesagt, bitte, ihr dürft uns anlinken, aber nur, wenn ihr über uns positiv schreibt, ansonsten dürft ihr uns nicht anlinken, was natürlich zu Tausenden von Links geführt hat. Also, wenn man natürlich was, das ist immer auch eine Idee für einen coolen Linkbait, macht irgendetwas, was so richtig bescheuert ist. So richtig bescheuert. Es kriegt natürlich massiv Links. Einfacher geht's eigentlich gar nicht mehr. Okay, da muss man sich halt mal sagen, ich bin der Depp der Nation. Ist man aber als so ein olympisches Komitee, was per se nichts auf die Reihe kriegt, ist man sowieso schon. Also welchen Ruf soll man denn da ruinieren? Passt.
Das müssen die doch sogar mit Google abgesprochen haben, oder?
Ja.
Du weißt doch, ein Link ist eine Empfehlung.
Genau.
Also wie kann man dann auf so eine olympische Seite verlinken und es ist keine Empfehlung, das passt doch gar nicht. Also im Prinzip würde Google sich doch darüber freuen, wenn es nur wirklich echte Empfehlungslinks gäbe.
Du meinst, gibt es auch Linkbuilding mit olympisch?
Ja, also du musst die wahrscheinlich jetzt schon in Ringen verlinken. Ja?
Wahrscheinlich,
Ja, das ist eine neue Strategie der SEO-Klitsche.
Ja, so überlappend, mindestens 5.
Ja, wir haben ja auch beantragt, dass das zu einer olympischen Disziplin wird.
Sehr gut. Ja, also ich sehe ja dann den ersten Goldmedaillenträger da schon vor mir. Das wird wahrscheinlich dann der Andi sein, Bruckschlögel. An der Stelle schönen Gruß, wir nehmen Dienstag auf. Du hast heute Geburtstag. Jaha, aber wenn du es hörst, man weiß schon, bist du 2 Tage älter. Aber
alles Gute egal. Nachträglich, können wir nur sagen. Alles Gute exakt. Nachträglich.
Ja, von mir auch. Alles Gute.
Exakt. Dann
wenn wir gerade beim Andi sind.
Aber wenn wir gerade beim Andi sind, aus der großen Mega-Kimpf in München, ist er jetzt endlich ans Tageslicht gekommen, der großartige Münchner Captain Onpage. Und Eisi hat ihn natürlich in einer epischen Breite getestet, kam zu einem wirklich positiven Ergebnis, hat auch am Anfang gemeint, es hat ihn so ein bisschen an die SEO-Mods-Sachen erinnert, da war er erstmal ein bisschen enttäuscht, weil das kennt er ja schon, war dann aber vom Funktionsumfeld sehr begeistert. Das Lustige war, ich habe ja schon die Pre-Alpha gehabt, da waren diese ganzen Sachen gar nicht drin, dass er sagt, die sich ein bisschen an SEO-Mods erinnert haben und es war in Frankfurt auf einer Konferenz und da saß ich dann auch mit dem Andi und mit dem Pascal Fanto, an der Stelle großer Gruß an Pascal, zusammen und hab gesagt, Kinders, das ist ja schön, was ihr da gemacht habt, ihr braucht immer so ein paar Dashboards, ansonsten macht's halt keinen Spaß, ich brauche halt so irgendwie Dashboards und Zeitreihen sind extrem wichtig, etc. pp. Und da war ein bisschen geknickt, weil ich meine, ist ja alles super, aber ich brauche Dashboards, weil die Leute, die das Geld haben, die wollen Dashboards haben in so einem Konzern, also ohne Dashboard kein Geld, ganz einfach. Dementsprechend sind die jetzt da, aber Eisi ist ja nicht auf den Kopf gefallen und hat gemerkt, huch, nach den coolen Dashboards, die man zwar allerdings so ein bisschen SEO-Mods will aussehen, kommt natürlich dann auch Hölle viel Information, aber die wollen wir ja haben, die Information. Ich brauche nur ein Dashboard, damit der Mensch mit dem Geldsack im Konzern mir das Geld gibt. Der will ja nur das Dashboard haben. Der kennt ja auch SEO-Mods nicht. Also, positiv getestet. Link, wenn ihr noch nicht gelesen habt, wird an der Stelle natürlich verlinkt. Es ist in einer sozusagen Closed, in so einer Half-Open-Beta, keine Ahnung, wie man das nennt. Es gab so 100 Leute, die rein konnten. Ist im Moment auch kein Account mehr da. Ihr müsst, also wenn ihr es noch nicht habt, einfach lesen. Markus, hast du einen Zugang?
Ja, genau, da war ich auch sehr froh drüber. Ich konnte mir schon mal anschauen. Und ich dachte, Mensch, jetzt bist du mal fies und haust eigentlich mal eine Seite rein, wo ich dachte, die ist eigentlich recht cool optimiert. Guck's mal, was das Tool findet. Ja, leider kam dann sehr viel Arbeit für mich raus.
Ja, ich hatte auch
viele rote Balken. Also. Ja, das ist echt abgefahren. Also ich find's gut. Also ich find's gut. Ich find's übersichtlich. Hab das auch mit einem Nicht-SEO-Kollegen durchgesprochen und es wurde eigentlich auch alles gleich verstanden. Ja, schade halt, dass so viel Arbeit für mich rauskam.
Ja, einfach schnell eine Werkstudent bampfen. Panfen, ja. Personalanforderungsformular. Panfen, Studenten werden gepampft. Panf, und dann Panf,
genau.
Ja, also genau. Auch SAP-Nutzer kennt man immer, die wissen die Worte.
Genau. Also wer von euch noch keinen Zugang hat, einfach bei ISY mal gucken und den Testbericht lesen. Ich glaube, bis ihr damit durch seid, gibt es für alle dann Zugänge. Ist nämlich wieder ein langer Testbericht.
Ja, aber gut. Also wir haben es auch im Test. Wir hatten natürlich ein Problem, ich habe da was ganz Böses gemacht. Ich habe dann auf eins meiner lieblingsvermurksten Portale losgelassen. Und er hat, das war so vermurkst, dass dann das sogar ist einmal...
Strategie.
Genau, dass da dann sogar rauskam 100% korrekt, weil er sich komplett, und da habe ich auch angerufen, so, hab dich erwischt, weil, war mir aber klar, weil er, das ist ein Portal, wo uns sogar schon Google gefragt hat, weil die wollten, Keyword-less Ads, also dass du sagen kannst, du musst, ich erkenne selber, was für ein, also für die Leute, das ist eine riesengroße Seite, also die haben halt einen riesengroßen Produktkatalog und irgendwie schaffen sie es nicht, die ganzen Anzeigen, ich habe gemeint, von gib mir ein XML, dann kann ich die ganzen Anzeigen auch automatisch in so ein Konto laufen lassen, weil ich meine, buch doch mal für alle Produkte ein und da war die erste Antwort damals gewesen, wir sollen das tippen. Das war echt geil. Ich so, Moment mal, in welchem Jahrhundert leben wir denn eigentlich? Aber egal. Da die es aber alles nicht auf die Kette bekommen haben, hat irgendwann Google gemeint, kein Problem, kriegen wir hin, Keyword-less Ads. Das heißt, wir stellen selber fest, was auf der Seite ist und buchen für euch gleich alles ein. Ist natürlich für die geil, aber egal. Zumindest habe ich mir nur gedacht, in dem Meeting gesessen und gemeint, bin mal gespannt, wie ihr dann in 2 Wochen wiederkommt. Und sie kamen in 2 Wochen wieder und haben gesagt, oh, unsere Ingenieure haben gesagt, wir verstehen eure Seite nicht. Wie geil ist das denn? Ich will das gerne schriftlich haben. Ich sage es seit 3 Jahren, dass diese Seite scheiße ist. Ich möchte das von euch haben, dass ihr mir sagt, der Google-Ingenieur sagt, diese Scheiße können wir nicht verstehen. Und das sind wir die Ersten, die das schriftlich von Google haben. Geil, oder? Das war mein bester Erfolg dieses Jahr. Ich habe Google dazu gezwungen zu sagen, dass der Code nicht lesbar ist.
Geil.
Geil, oder? So, ja. Da hat dann auch Captain OnPatch gesagt, 100% korrekt, weil wahrscheinlich der Bot einfach nur gesagt hat, oh Gott, bevor ich da drüber, mach einfach, komm, hör auf. Und ja, aber die haben mittlerweile gefixt. Also ich habe denen gesagt, was da falsch ist. Und mittlerweile, also das war ja Pre-Alpha noch und jetzt ist es auch rot, wie es gehört.
Cool.
Gut, also, an der Stelle super Tool. Wer den Captain noch nicht hat, der sollte ihn holen, weil ich meine, wer will schon ohne Captain sein? Captain, oh, Captain, mein Captain.
Ja. Es gibt ja viele Tools so und ich glaube, das muss dann jeder für sich selber entscheiden, ob er es noch braucht oder nicht. Ja.
Auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, ne? Dass also auch da jetzt so diese Grundlagengeschichten angegangen werden. Und oft ist es ja so, dass man auch ein bisschen bequem ist, ne? Man weiß schon, dass man ein paar Leichen vielleicht noch auf einer Seite hat, aber wenn du das jetzt mit so einem Tool dann auch noch schön aufgelistet bekommst, ja, und vielleicht dann im Prinzip dein Kunde oder Vorgesetzter dann noch drauf guckt, dann hat er schon ein paar To-Dos für dich, ja. Das kannst du nicht mehr sozusagen unter den Tisch fallen lassen. Also einem Projekt tut das sicherlich gut, wenn du es in so einem Tool abhandelst.
Genau, und wenn es dann auch noch rot ist, dann versteht es wirklich auch jeder.
Exakt.
Das ist cool.
Und er prüft halt auch sowas wie, ist immer der gleiche Ads, also welche verschiedenen Arten von Ads-Codes zum Beispiel wird auf einer Seite gefunden. Ist auch ganz lustig, wenn irgendeiner denkt, in der hinteren Ecke könnte er mal ein bisschen mit der Seite seines Arbeitgebers noch ein bisschen Kleingeld nebenher verdienen. Also auch das ist natürlich Sachen, die schon vorgekommen sind. Also nicht bei uns, also da definitiv nicht. Also ich hatte schon vieles erlebt, das aber nicht, aber habe von anderen Leuten so Sachen schon gehört. Oder fehlende Analytics-Codes. Das ist natürlich auch immer schön, wenn man sagt, huch, guck mal, da hinten bei 30% der Seiten ist gar keine Web-Analyse-Code drin. Da kann man schon mal gleich sagen, dieses Jahr garantiere ich ein 30% Traffic-Wachstum.
Ja, cool.
Genau. Es ist gut für die Jahreszielerreichung, weißt du, und dann immer aufbewahren, bis man es braucht. Also auch das lohnt sich natürlich an der Stelle. Also es hat schöne Funktionen drin. Ich muss auch sagen, natürlich, wer richtig, was sich an der Stelle auch lohnt und was ich auch wirklich sehr gerne benutze, ist einen großen Touch nerdiger. Ich meine, das schöne Tool an dem ist ja, dass das halt sehr comic-lastig daherkommt. Hat übrigens Martin Missfeld viele von diesen Figuren gezeichnet. An der Stelle nochmal ein Gruß, Martin, wirst halt sehr häufig gegrüßt. Aber wenn man nochmal richtig, richtig, richtig viel Daten haben möchte, dann kann ich auch Strucker empfehlen. Also das nutze ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Ich nutze da wirklich beides, gerade weil bei OnPage bist du halt viel schneller in den Findings drin. Aber wenn du richtig, richtig viele Daten ziehen möchtest und dann lohnt sich auch Strucker. Also ich nutze wirklich beides gerne, habe auch lustiger beides auf die gleichen Portale losgelassen und habe auch bei beiden verschiedene Findings gehabt. Also das ist cool, durchaus ja. Lohnenswert, sich auch an der Stelle Strucker anzuschauen.
An der Stelle mal schön Gruß an den Tobias natürlich.
Oh ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Von mir auch, jawohl, einen herzlichen Gruß. Benutze dann nämlich auch zeitweilig Strucker und ich habe das auch schon mal auf große Seiten losgelassen. Da muss man echt nur aufpassen, dass man quasi die große Seite auch ein bisschen vorwarnt. Weil, also, ne, es dauert ja auch seine Zeit, bis man da durch ist. Man kann ja auch die Geschwindigkeit ein bisschen einsteuern. Aber man will ja nicht ewig warten und dann kann das tatsächlich schon zu einer Belastung werden. Aber ja, es ist schon ganz cool, was da in Summe dann am Ende bei rumkommt. Und da hat man auch eine Menge Hausaufgaben, die man dann noch wieder gerade ziehen kann.
Das stimmt. Also vor allem, weil da solche, also finde ich sehr spaßig, wenn man die Sachen mal invers betrachtet. Also ich hatte so, da stand meist verlinkte, also ich habe 100.000 Seiten gezogen. Mit Strucker, also für diejenigen, der es noch nicht benutzt hat, ist so ein klassischer Fall. 100.000, fange mal mit 100.000 erstmal an, weil so wieder Sachen, die sich repetitiv immer wieder wiederholen, hat man dann erstmal schon relativ gut im Blick. Und dann hat er mir gesagt, die meistverlinkten Seiten sind A, B, C, D, E. Und zwar sind es alles Sachen, die in der Hauptnavigation hingen, natürlich. Also deswegen sind die ja auch von allen Seiten angelinkt. Aber sie wurden genau von 89.000 Seiten angelinkt. Und jetzt ist die Frage, welche 11.000 Seiten hat denn Strucker da gefunden, die fucking normal ohne Hauptnavigation sind? Weil sonst müssen, was ja eigentlich gar nicht sein darf.
Ja.
Das ist nämlich geil. Also da haben wir dann auch wirklich festgestellt, dass du beim Indexieren, das ist immer ein Problem, wenn Leute anfangen mit Ajax zu arbeiten und Escape-URLs bauen, da hat man ruckzuck lustige HTML-Fragmente im Index, die den richtig schön zumüllen und die überhaupt keinen Sinn machen. Und dann kann man wieder gucken, geil. Oh, muss ich Robot-Text nachsteuern, muss ich irgendwas anderes, aber dann sieht, also sowas passiert halt relativ schnell bei großen Seiten, wenn man die so für Ajax und dann mit solchen Fragmentierungs-URLs arbeitet, da kann echt wahnsinnig viel schieflaufen und man merkt es halt nicht, weil man sieht es ja nie.
Ja, und wie tief die auch manchmal da reinlaufen können, die armen Roboter, ne? Also auch das würde man dann teilweise gar nicht erwarten. Da denkst du, da ist so nach 6 Ebenen typischerweise Schluss. Und dann gibt's da irgendwie noch so ein paar Querfeldeinläufer, die da irgendwie in der 20. und 30. Ebene da rumtun und dann weißt du, da hast du was nicht richtig
gemacht. Ja klar, wir haben allein das Servergewicht reduziert, weil wir haben ungefähr 30 verhungerte Bots von Google gefunden, die kamen nicht mehr raus. Die waren so tief drin, die waren echt lost.
Ja, die haben sich echt da festgefressen, ne? Ja. Also wenn sie so tief sind, dann dauert das auch so lange, bis die ihre Antworten kriegen oder so, da kannst du die beschäftigen. Wenn du das im großen Stil machst, dann ist das Internet bald ganz arm.
Genau, dann hat sich's ausgegoogelt. Dann müssen wir die Bänder wieder rausholen von dir, wenn wir irgendwas finden. Okay, dann haben wir noch was Schönes. Und zwar beim SEO-Book gibt es ein schönes Thema, auch ein Klassiker, nee, nichts Weltbewegendes, aber oft falsch gemacht. No Index, Disallow, Robotext oder beides gleichzeitig oder alles. Da kann man halt wirklich lustige Sachen falsch machen, wie zum Beispiel irgendwie No Index auf die Seite setzen, aber die Seite für Robotext sperren, dann sieht man das natürlich Google nie, weil es darf die Seite gar nicht holen. Also so damit bleibt die natürlich in dem letzten Zustand sozusagen im Index oder zumindest kann man sie ein Snippet, was sie selber sich ausdenken, auch immer noch finden, weil Robotext gesperrt heißt ja nur nicht crawlen und nicht indexieren. Genau.
Ohne Snippet, ohne Titel, genau. Whatever, auf jeden Fall geht's nicht raus.
Exakt. Und also da einfach mal, und das ist übrigens, wenn man mit der Technik spricht, etwas, was denen gänzlich nie in den Kopf geht. Da ist, und das ist eine sehr einfache Erklärung, die da geschrieben ist, also lohnt sich, sollte man sich einfach mal irgendwo hinlegen, wenn wieder mal so ein Techie meint, er hat es richtig gemacht und man versucht ihm zu erklären, was er da gerade falsch gemacht hat.
Genau, einfach mal diesen Post rumschicken und den werde ich jetzt mal mit 5 voten.
Also genau. 5 ist das höchste übrigens.
Genau. Exakt. So, super. Dann haben wir auf natürlich das Aufregerthema schlechthin in dem im letzten Freitag, den ich wieder mal komplett verpasst habe, weil ich unterwegs war, aber macht ja nichts, wir müssen ja den Podcast vorbereiten, dann liest man ja wenigstens, was passiert ist. Google hat mal wieder lustige Leute angeschrieben, dass sie ihre Links wohl nicht ganz ihren Richtlinien entsprechen. Da gab es viele Posts. Ich habe jetzt mal, weil ich heute schnell was gesucht habe, dann findet man immer eins, der gerade relativ, also der gerade aktuell nochmal drüber geschrieben hat, also sehe einer der letzten in der Kette der Posts, und zwar von Sistrix, der hier auch sehr schön schreibt, der Johannes, dass das doch auch so ein bisschen so McCarthy-Ära, so auch hauptsächlich Panik erstmal verursachen, Nebelkerzen Matt da halt wild um sich schlägt, und kann man sich einfach mal durchlesen. Sehr schön ist dann allerdings auch ein Artikel, der verlinkt worden ist von Stefan Köhn, der einen Online-Marketing-Blog hier offensichtlich hatte. Und zwar heißt der Artikel Das Hin und Her mit den Link-Nachrichten, der erstmal nochmal ganz schön aufzeigt, dass wenn ich eine Nachricht bekommen habe und meine Links wohl nicht gut sind, dass es also wirklich eine Abstrafung kommen kann, die ungefähr 3 bis 4 Wochen dauert. Dann allerdings natürlich, dass in dem Fall, wenn es nur, also wenn es Linkhop ist, wenn es nur schlechte Links sind, dass diese einfach entwertet werden, hat man kein To-Do. Und ganz wichtig, das war jetzt auch an diesem Freitag, dass natürlich Matt Cutson auch relativ schnell gesagt hat, von wegen, war nicht jede Nachricht korrekt. Manche haben einfach nur schlechte Links, die wir entwerten. Ihr müsst gar nichts tun. Und eigentlich seid ihr auch nett. Und eigentlich war das alles Mist oder was auch nicht. Also wir schicken nochmal Nachrichten raus. Also es war auch so ein kleines Kommunikationschaos. Aber auch Google, was soll man sagen zu Google? Nur ein Agent.
Das war genau.
Exakt. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Aber sehr schön auseinandergeklöselt an der Stelle. Und ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen? Ich meine, Gerhard, du konntest ja nicht. Wir waren ja gleichzeitig im gleichen Raum und anderweitig beschäftigt.
Ja.
Ja, also wir haben es nicht gemerkt. Markus, war es bei dir irgendwie so chatmäßig?
War es? Nee, gar nichts.
Auch nichts.
Ich habe das nur mitgekriegt, weil mir Kunde dann einfach die Mail weitergeleitet hatte. Und,
hast du eine Mail echt gesehen? Ich habe noch nie eine so ein Ding gesehen. Noch nie.
Ich auch nicht.
Ja, guck, siehst du, man muss alles mal ausprobieren. Halt. Und auf jeden Fall, dieses Matt Cutts Rumgerudere dann nachher, das ist ja wirklich so ein bisschen irgendwie unglücklich. Man hat schon so das Gefühl, dass das nicht so hundertprozentig abgesprochen und geplant gewesen ist, was sie da gemacht haben. Also sonst würde man da nicht so rumeiern. Das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Irgendwie haben sie ja, glaube ich, jetzt irgendwie nochmal eine Äußerung der Zeit dazu getätigt. Und, was soll denn das? Also im Prinzip jeder, ja, der jetzt so eine Mail bekommen hat, ob jetzt sozusagen er sich jetzt nicht drum kümmern soll oder nicht oder was auch immer in dieser Mail gestanden hat, jeder hat eine Leiche im Keller. Also hier wird doch keiner sozusagen irgendwie nur hundertprozentig saubere Verlinkungen sozusagen in seinem Backlink-Profil haben. Das heißt, also jeder fühlt sich verunsichert. Und Google wird auch garantiert ein paar von diesen Links kennen. Ja, also das ist irgendwie eine etwas merkwürdige Form von Bange machen, was sie da gerade spielen. Und weiß nicht, also ich reite eigentlich Google an, dass sie nicht früher mal angefangen haben, sozusagen quasi ein paar Exempel zu statuieren, dass sie jetzt so im Prinzip zu solchen sehr nebulösen Aktionen greifen müssen, ist ja so eher so ein Zeichen von Hilflosigkeit. Ja? Also das hätte man wahrscheinlich vielleicht vor ein paar Jahren mal ein bisschen anders anpacken müssen, dann hätte man den ganzen Linkkäufern und PageRank-Jägern ein paar vom Buch geschossen. Hätte vielleicht schon gereicht, wenn du da nur hier mal per Hand ein paar Exempel statuierst und darüber redest. Ja, sozusagen, wenn du die, also früher, ich glaube, im Mittelalter haben sie doch dann die Leute ans Stadttor gehängt, ja. Und jeder, der da vorbeigekommen ist, hat einfach gesehen, was passiert. Ja, im Prinzip, die Google früher mal ein paar Seiten sozusagen quasi vor den Index gehängt, dann hätten auch alle gesehen, was passiert, wenn man jetzt so mal so böse Sachen macht, wie Gästebücher spendet, Linktrade-Netzwerke benutzt und was im Prinzip alles da auch schon in der Vergangenheit an schrägen Sachen abgelaufen ist. Und jetzt kommen sie dann plötzlich nach so einer langen Zeit an und schießen erst sagen wir mal, mit so einem Pinguin. Und ich finde das erste Mal auch, sagen wir mal, teilweise ganz brauchbaren Seiten ins Knie. Also hier haben sie auf Kosten der Qualität im Prinzip auch sozusagen quasi einfach Suchmaschinenoptimierer abgestraft. Also der Witz war doch, dass im Prinzip durch diese Panda-Geschichte im Vorfeld schon unheimlich viele von den Seiten, die sich nach oben gekämpft hatten, sei es auch mit unlauteren Methoden, haben ja versucht sozusagen immer bessere Inhalte anzubieten, weil sie gewusst haben, sonst wären sie halt von so einem Panda gefressen. Also insofern hat Google ja schon für eine gewisse Qualitätsbereinigung und so ein bisschen für eine Aufwertung auch gesorgt, weil sozusagen alles, was Schranz ist, wird doch alleine mit so schlechten Bounce-Rates ganz schnell aus dem Index rausgekegelt oder was. Also die sacken durch und das war's. Und im Prinzip ist ja verhältnismäßig viel dann auch Besseres oben übergeblieben. Und jetzt schießen sie da querfeld ein und haben dann natürlich wieder eine ganze Menge Schrott von unten dann hochgelassen. Ganz viele Kollateralschäden, finde ich. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin nicht wirklich begeistert von dieser Strategie. Ich habe mir auch immer schon überlegt, wie würde man vorgehen? Wie macht man den Leuten vielleicht mal Angst? Und also ich hätte in der Vergangenheit wahrscheinlich viel mehr manuell auch eingegriffen, nur zum Bange machen sozusagen. Und Google hat sich immer viel zu sehr auf seine Algorithmen verlassen. Ja, und jetzt haben wir halt dann so einen Salat, weil sie im Prinzip jetzt so eine Grätsche machen. Also weil sie sehen viel, im Prinzip haben sie eigentlich viel zu lange diese Sachen zugelassen. Das heißt, auch ganz große Seiten machen ganz schmutzige Sachen. Ja? Kannst du denn da die großen Seiten davon kommen lassen? Die kannst du nicht total abstrafen. Jetzt schießen sie halt selektiv dann sozusagen nur die gekauften Links daraus und strafen sozusagen halt dann nur noch Unterseiten oder Keywords ab. Und den ganz Großen wird es nicht ganz so viel machen, aber die trauen sich doch nicht konsequent sozusagen dann richtig aufzuräumen an der Stelle.
Aber weil du halt auch sagst, wie zu Recht, dass es vielleicht auch zu viele Leute trifft, die also dass dann am Ende halt auch nicht mehr die Qualität da ist. Wir hatten es ja gerade bei dem Local-Thema, wo dann halt auch absurde Themen einfach rauskommen. Und wenn du jetzt natürlich auch hier sagst, Leute, die nehmen sich Zeit, die machen die Inhalte besser und dann nimmst du sie einfach raus, dann kommt halt irgendein Kram raus. Also ich meine, das Internet da ist ziemlich voll mit Mist, der kein, der jetzt nicht stimmt, sondern einfach echt diese ganzen alten Plinke Sternchen Webseiten in HTML 3.24 mit irgendeinem alten Frontpage-Server sind ja auch noch da draußen. Also ich meine, also man kann eine Menge löschen und richtig viel Scheiß nach vorne holen. Das ist ja kein Thema, kann man tun.
Ja, bei dem Local bin ich auch echt voll also auf so einen Schranz teilweise gestolpert. Da habe ich auch gedacht, das kann ja nicht wahr sein, bis ich dann realisiert hatte, dass dieser Schranz sozusagen wirklich regional, lokal sozusagen da reingeschoben wurde. Aber die waren derartig unterirdisch schlecht eigentlich, die Seiten. Also die hätten nie im Leben auf die erste Seite gehört. Ja? Also von daher, da sind sie jetzt dann noch schwer am Experimentieren. Bin mal gespannt, was davon sozusagen im halben Jahr überhaupt noch überbleibt. Ja, wir werden natürlich eine Menge lernen und möglicherweise reden wir da in ein paar Wochen gar nicht mehr drüber.
Das stimmt, aber das ist halt auch das, was ich immer sage, da müssen wir durch, weil auch Google hat da keine andere Wahl. Also den Index kann man nicht am Schreibtisch optimieren, das ist immer Trial and Error. Man macht zwar irgendwie Testmenge, Trainingsmenge, aber am Ende vom Tag ist die Streuung der Suchanfragen, die Streuung von diesen Milliarden von Dokumenten viel zu hoch. Dass sie sagen, okay, ich habe eine gute Idee, ich roll's mal aus und danach muss ich halt gucken, wie verhalten sich die Nutzer auf den SERPs. Und wenn es dann scheiße ist und bei Local glaube ich, dass wir davon wieder einen kleinen Rückschritt sehen werden, weil die natürlich erstmal weit nach vorne gehen, dann gehen sie wieder ein Stückchen nach hinten, dann wieder ein Stückchen nach vorne, dann pendelt sich das so ein, wo sie dann eigentlich hinwollen. Aber du musst es halt auch eine Zeit lang laufen lassen, sonst hast du nicht die Daten, die du brauchst, weil auf den Longtail-Keys hast du jetzt ja nicht unwahrscheinlich viel Traffic drauf.
So ist es.
Deswegen, genau, müssen wir da halt manchmal durch so einen Schmudder. Was sollen sie machen? Haben ja keine Testmenge von 20 Millionen Bewohnern, an denen sie was testen können.
Eben. Aber also ich muss jetzt auch nochmal sagen, gerade jetzt mal zu diesem Update hier auch mit diesem Update ohne Namen, eigentlich dieses Update 36 da, was da mal irgendwie draus kam. Also was da schon also wirklich live in den SERPs drin ist, ist schon absolut erschreckend.
Update 36 bitte zur Kasse, Update 36 bitte.
Ja, also das war, also ich habe keine Ahnung, wer sowas freigegeben hat. Also.
Ja.
Unglaublich. Also das war eigentlich auch so das erste Mal, wo ich echt, schon so sagte, also das ist unglaublich. Das ist so eine unterirdische, absolut schlechte Qualität des Serbs jetzt. Und das ist ja, schon so teilweise immer noch so. Und. Ja.
Und das Erschreckende ist aber, dass vor allen Dingen wir das ja merken, die da sozusagen quasi immer drauf gucken und die Vergleiche haben und dass vielleicht Otto normal da einfach dran vorbeiläuft. Der kriegt es echt nicht mit.
Ja.
Sonst wäre vielleicht auch der Öffentlichkeitsdruck wäre sonst wahrscheinlich auch viel größer. Also im Endeffekt, wenn sich sozusagen dann die Leute auf die Hinterbeine stellen und das dann vielleicht die Welle macht und dann irgendwie die Presse auch nochmal drüber geht. Aber so sind die SEOs alle am Jammern und versackt dann trotz allem dann hier in dieser Nische, wenn man so will.
Ja, was heißt am Jammern? Klar ist es irgendwie ärgerlich, auch halt gerade halt, wenn es die eigenen Keys eben betrifft, was bei mir jetzt nicht der Fall war, aber ich finde einfach wirklich so eine schlechte Qualität. Das ist so wie eine andere Suchmaschine vor 2 Jahren. So ist heute Google. Es ist also total krass. Da kann man eigentlich mal eine eigene Show zu machen, Jens.
Das stimmt. Das stimmt. Genau. Wir finden die absurdesten Ergebnisse. Also wir wissen jetzt ja alle, dass Sommerloch bei Bad Kreuznach ist, also der Ort. Das haben wir heute auch schon gelernt. Aber an der Stelle natürlich klar, man kann mal absurde Sachen finden. Aber jetzt nach fast 1:30 können wir ja mal zum Fokusthema kommen.
Das stimmt. Ich glaube, die Hörer haben gar keine Ahnung mehr, was heute das Fokusthema ist, weil wir haben es ja schon vor knapp 1,5 Stunden erwähnt.
Weißt du was, dann hören wir jetzt auf zu senden, machen ein Gewinnspiel draus, wer das Fokusthema noch, und dann machen wir am Donnerstag, dann am Freitag nach, weißt du, machen wir natürlich nicht. Aber Fokusthema ist Aus- und Weiterbildung im Bereich der Suchmaschinenoptimierung und des Suchmaschinenmarketings, also Freunde des gehobenen Suchmaschinenmarketing. Wo habt ihr eigentlich euer Wissen her und wie kommt man daran und wie kann man das jetzt mal alles systematisieren? Ich meine, wir haben ja schon lange Zeit, also es gibt, wo so ein Konzern normalerweise Wissen herbekommt, ist, weil er Leute irgendwo zu Fortbildungseinheiten schickt. Da gibt es Euroforum, Management Circle, 1000 andere Weiterbildungseinrichtungen. Was er schon mal sich in den letzten 2-3 Jahren rausgebildet hat, sind Spezialanbieter. Da gibt es ja auch mal die österreichischen Kollegen und da muss ich einen kleinen Disclaimer sagen, weil ich bin da zumindest für die SEOCom Academy als Vortragender auch tätig, aber deswegen der kleine Disclaimer. Also, mein Telefon klingelt, was ist denn hier los? Gleich mal ausmachen, Frechheit. So, also, wer ruft mich denn um die Uhrzeit an? Wir haben 20.51 Uhr, verdammte Scheiße. Könnt ihr nicht E-Mails schreiben? Was sind das für Menschen? So, also, ich liebe asynchrone Kommunikation. Ich meine, der Typ, der jetzt hier anruft, hat gerade wahrscheinlich was Dringendes, ich nicht. Dann soll er mir eine E-Mail schreiben. Also, SEOCom Academy hat wirklich tolle Angebote, auch weit über das Feld SEO hinaus. Da ist ein Karl Kratz auch unterwegs und Ulf Weibold. Machen in Wien, Köln, Salzburg natürlich immer vor der SEOCom. Ich war letztes Jahr dabei, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hatten eine saucoole Gruppe, aber macht halt so einen Tag lang intensiv. Das macht wirklich Sinn, wenn man schon in dem Thema drin ist, weil natürlich in einem Tag kann man nicht bei Adam und Eva anfangen, sondern ich setze mal davon voraus, dass die Leute wissen, was, also wenn da irgendeiner fragt und sagt, ich sehe diesen Titel auf meiner Seite hier nicht, wo ist denn der? Dann weiß man schon, okay, den kriege ich heute nicht mehr eingefangen. Das wird nichts. Wer es natürlich auch sehr schön macht und sich drauf spezialisiert, sind die Kollegen von der 121 Watt. An der Stelle einen Riesengruß an Alexander Holl und sein Team. Ich finde auch da ein super Job machen. Ich hatte da auch schon Mitarbeiter bei ihnen gehabt, die haben auch schon bei uns im Haus Schulung durchgeführt. Sie machen, ist halt so klassischer Leute, die halt auch Schulungsprogramme in Häusern durchführen und mit dem Alexander Holl natürlich auch so eine Allround-Waffe für alle möglichen Online-Marketing-Kanäle haben und ein sehr gutes Team an Leuten, die immer ranziehen können für die einzelnen Themen. Also so, das ist der Standard. Aber, und Gerhard, jetzt kommen wir ja eigentlich zu dem, was du aufgesetzt hast, was mache ich denn, wenn ich jetzt irgendwo im Unternehmen sitze, bin IT-Kaufmann oder Master of Disaster, irgendwie Master of Business Administration und stelle fest, hier ist ja gar nicht zu administrieren, das funktioniert ja schon. Also, was mache ich denn jetzt, wenn ich so von null anfangen möchte, was tue ich da? Und, kleiner Disclaimer, ich bin natürlich bei deinem Projekt auch als Referent unterwegs, muss ich natürlich fairerweise an der Stelle auch ansagen. Markus, ich glaube, deswegen kannst du dann auch in den nächsten 2-3 Querfragen reinmachen, damit es hier nicht wieder den Vorwurf einer Werbeveranstaltung gibt.
Ja, da hast du dich ja hoch, was ist denn jetzt umgefallen?
Meine Kaffeetasse.
Vor Schreck.
Nicht, die ist nicht umgefallen. Ich bin da sozusagen quasi jetzt unglücklich dran gekommen.
Ah, ich dachte schon, du hast jetzt dich so wegen den Querfragen erschrocken, die ich stellen werde.
Ja, wahrscheinlich.
Nein, aber im Ernst, aber ich meine, Jens hat ja jetzt gerade ausführlichst jemand beschrieben, wie das Ding aussieht. Und ich denke, wir sind jetzt alle safe.
Genau. Also bei uns ist es halt so, wir fangen ja an der Basis an. Also ich sage, das ist eher eine SEO-Grundausbildung. Und im Prinzip, wir haben ja selber unser Problem gehabt, wie haben wir uns das früher beigebracht oder sowas. Ne? Also ich meine, es gab ganz am Anfang ja so gut wie überhaupt keine Materialien dazu. Da hat man sich so ein bisschen schlau gelesen im Internet, in Büchern. Man hat in Projekten halt irgendwo Suchmaschinen in die Finger bekommen und sich da so langsam reingefressen. Also es hat jahrelang sozusagen quasi immer ein bisschen Wissen aufgebaut. Das Problem ist, also sozusagen wirst du als normaler, zum Beispiel Inhouse-Mitarbeiter, nicht irgendwie jetzt 4 Jahre lang in aller Ruhe dich da sozusagen vorbereiten können, bis du dann, sagen wir mal, auch auf die Seiten deiner Firma losgelassen wirst. Also von daher ist es natürlich schon mal ein bisschen von Vorteil, wenn du das konzentrierter bekommst. Ja, und wir versuchen das so in so einer Mischung mit sozusagen Fernunterricht und dann halt 6 Präsenzphasen. Also das heißt, bei uns geht es über das halbe Jahr und einmal im Monat treffen wir uns dann alle in Berlin und dann werden im Prinzip die Themen dann nochmal im Einzelnen von den Referenten durchgesprochen. Im Anschluss daran gibt es so einen Multiple-Choice-Test, das ist sozusagen ein Teil der Auflagen, die wir halt haben, damit wir hier auch zertifiziert sein können. Und ja, wir hoffen, dass wir sozusagen quasi auch gerade mit diesen renommierten Referenten, die wir haben, also im Prinzip einen Anreiz natürlich für die Leute bieten und auch vor allen Dingen sozusagen diese Möglichkeit, auf die Erfahrung dieser Leute zurückzugreifen. Also wir wollen ja auch uns nicht nur an dem Referententag da hinsetzen und die Leute sozusagen bekehren und belehren, sondern am Abend vorher wird sich schon getroffen, gemütlich so ein bisschen zu Abend gegessen. Da sollen die Referenten halt auch dabei sein, so dass also sozusagen die ganzen Schüler oder Teilnehmer, wie auch immer man die jetzt bezeichnen möchte, mal die Gelegenheit haben, sich auch mal jemand davon zu krallen. Und wenn du Glück hast, sozusagen vielleicht auch mal einen längerfristigen Kontakt zu so einer von diesen ganzen Persönlichkeiten aufbauen kannst. Hinzu kommt, dass die Leute auch alle networken sollen. Also ich bin ein Riesenfan, also sozusagen von Networking. Also im Prinzip, wir alle versuchen ja irgendeiner Form sozusagen quasi unser Netzwerk zu vergrößern und zu erweitern, weil je mehr Leute du kennst, umso mehr kann man sich sozusagen auch gegenseitig unterstützen. Ja? Und es ist ja teilweise so, wenn jetzt hier irgendwie jemand aus einer Firma nach, in diesem Fall meinen wir jetzt nach Berlin geschickt wird und kennt keinen Menschen, ja, dann nutzt ihm das auch nicht, dass er wahrscheinlich jetzt in 5 Büchern rumblättert und auf 8 Seiten im Internet sich sozusagen sein Material jetzt zusammensucht, da sitzt er da immer noch alleine. Ja, hier bei uns wirst du dann zumindest schon mal die Möglichkeit auch bekommen, mit den anderen in Kontakt zu kommen. Also vielleicht sozusagen auch eine eigene Branche zu finden, sich auch gleich gegenseitig zu unterstützen. Es gibt ja nichts Besseres, als wenn du zum Beispiel auch jemanden hast, sozusagen entweder der mit dir in der gleichen Klasse sozusagen in Anführungszeichen sitzt, den du fragen kannst, dass er dir bei den Hausaufgaben hilft, wenn du was nicht verstanden hast. Der andere hat es vielleicht besser verstanden, hat auch vielleicht die einzelnen Lösungsschritte gut im Kopf. Oder du hast halt noch die Möglichkeit, quasi deinen Lehrer dann nochmal zu fragen und dir da Antworten zu geben, als wenn du das alles für dich alleine zu Hause sozusagen im stillen Kämmerchen sozusagen ohne diese Rückkopplung zusammenwurschteln musst oder sowas. Also im Prinzip, es geht ja darum, in einer recht kurzen Zeit also möglichst viel zu vermitteln und das aber auch noch so, dass du nebenher noch Zeit hast zum Arbeiten und dich um andere Sachen zu kümmern. Das ist jetzt ja kein Vollzeitstudium, sondern es ist halt, dass man es halt noch so begleitend nebenher macht.
Okay. Ich glaube, die Hörer haben da jetzt einen ganz guten Überblick bekommen, immer um was es geht. Und ihr trefft euch praktisch einmal im Monat dann zum immer zu einer Veranstaltung, Vorabendessen. Die Schüler oder Teilnehmer können dann die Vortragenden kennenlernen, die Ausfragen, whatever. Aber ein großer Teil ist ja auch der Fernunterricht.
Genau, das wird sozusagen. im Laufe des Monats sozusagen dann vorher abgewickelt. Wir haben einen Online-Campus, also wir sind sowieso noch schwer Baustelle, ja. Also das heißt, hier ist noch nicht alles fertig. Also wir entwickeln unter Hochdruck an jeder Ecke. Mhm. Und in dem Online-Campus werden wir also die Lehrmaterialien hochladen. Das heißt, du kriegst einen Zugang, du kannst dann hingehen, wirst also in dem jeweiligen Monat deine Materialien bekommen, zum Beispiel PDF. Wir wollen auch noch Videos aufarbeiten, um die Leute ein bisschen besser ansprechen zu können. Das ist natürlich alles sehr zeitintensiv und ich hoffe sozusagen quasi, dass wir im Prinzip auch ein möglichst breites Portfolio sozusagen dann nachher dann auf den Tisch legen können. Und wir werden auch dann gleichzeitig parallel dazu halt sowas wie ein Chat und ein Forum anbieten, in dem also einerseits die Schüler sich selber austauschen können, andererseits auch die Referenten so ein bisschen, sagen wir mal, moderierend und Antworten mit eingreifen können. Und ja, ein wichtiger Aspekt wird auch sozusagen ein Praxisprojekt. Also man lernt ja eigentlich immer nur dann am meisten, wenn man auch was anpackt. Also du kannst es ja völlig knicken, wenn du sozusagen nur rein theoretisch durch irgendwelche Sachen durchgehst und hast da noch nie eine Domain und eine Keyword-Datenbank und sozusagen ein paar Backlinks in der Hand gehabt, die du noch verlegen musst. Und im Prinzip wollen wir quasi für alle Komponenten, die wir da anbieten, wollen wir dann auch entsprechend sozusagen quasi dann in der Praxis anhand dieser Domains, die sich die Studenten dann aussuchen sollen, alles durcharbeiten. Auch da müssen wir natürlich aufpassen wie die Hölle, also wie so Experten wie unser guter Jens uns zum Beispiel jetzt beigebracht haben, muss man auch auf rechtliche Geschichten achten, sonst hast du da plötzlich Abmahnungen am Ärmel, ne? Weil die Schüler dann irgendwelche Bilder aus dem Internet genommen haben und die sind dann vielleicht nicht entsprechend ausgezeichnet, schon haftest du dann als Akademie oder so. Also wir haben da sozusagen so halt einige Randbedingungen, Rahmenbedingungen zu beachten und sind wahrscheinlich selber noch schwer lernfähig sozusagen oder schwer am Lernen. Also und müssen gucken, dass wir da nicht noch in irgendwelche Stolperfallen reinrennen. Also so ein Projekt sozusagen betreuen ist halt auch arbeitsintensiv. Und ja, also ich hoffe, dass ich quasi irgendwie noch die Zeit finde, dann auch noch was Vernünftiges nebenher hinzukriegen. Also bei mir ist ja zum Beispiel so, ich bin ja selbstständig tätig, also ich habe das ja vorhin nicht ganz bis zu Ende ausgeführt, ist ja sowieso der Tag schon lang genug. Und ich habe mir sozusagen quasi jetzt dieses Projekt sozusagen quasi mal als neue Herausforderung aufs Hemd geschrieben. Und wir werden mich jetzt sozusagen quasi immer weiter und tiefer sozusagen da jetzt reinhängen und ja, möglicherweise sogar mal einen Schwenk machen. Das ist jetzt nicht abzusehen, ob ich nicht irgendwann dann in ein, zwei Jahren nur noch Akademie mache und vielleicht dann an anderen Stellen vielleicht gar nicht mehr so auftrete. Also,
okay.
Das muss man mal gucken.
Ja, ich meine, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich meine, gerade jetzt, wenn man jetzt mal schaut, ich meine, wir haben jetzt alle vor ein paar Jahren ja immer mit dem Thema SEO angefangen und bei uns gab es sowas einfach noch nicht, dass man sich irgendwo anmelden konnte und das Ganze lernen konnte. Und deswegen finde ich das einfach ein spannendes Thema. Genau.
Und natürlich auch die Referentenliste, also die ist natürlich, hast du die mal angeschaut, das ist natürlich...
Ich habe sie gerade vor mir,
toll. Das, ja. Unglaublich, ich meine, da sind natürlich auch echte ja, Urgesteine, wenn man es mal so sagen kann, der Szene dabei, Legenden des Online-Marketings. Also ich meine,
Legenden der des Online-Marketings.
Online-Marketings, natürlich. Ich meine, ja, Markus Tandler an der Stelle, ich meine, wer kennt ihn nicht, der erste und beste Podcast, den wir da so, also hatten wir kommen, wir versuchen immer irgendwie seine Fußstapfen auszufüllen, aber Mai, vielleicht kommt er auch mal wieder schön auf Sendung, würde uns ja alle freuen. Aber natürlich auch so ein Thomas Zeithammel, einer der allerersten, den ich in der Szene kennengelernt hatte, die fantastische Astrid, die ja auch jetzt mit ihren Wild Betties oder sowas, genau, also auch noch hier den Rockstar raushängen lässt, was wir hier immer nur so tun, aber wir kommen ja beim Bier trinken nicht hinaus, sie lebt das halt. Nicolas Sakotte, Patrick Klingberg, der natürlich auch einen super Job mit seinen
Trainees macht. Ja, super.
Und
Gruß an der Stelle.
Nils Dörrie, also das ist natürlich dann hochgradig Strategie, was da natürlich auch reinkommt und natürlich André, ich haue auch wirklich 5000 Links in meine Profilbeschreibung. Alpa, der Mensch, der glaube ich erst Linkbuilding wirklich industrialisiert hat. Wenn wir noch alle jetzt, in unseren Manufakturen rumsitzen und mit AKM3 natürlich jetzt auch da wirklich was hat und ein Riesenbuch geschrieben hat. So dick, dass ich den mir nicht mehr gekauft habe, weil ich dachte, 800 Seiten, so alt werde ich ja gar nicht mehr.
Ich habe es mir gekauft, bin aber noch lange nicht durch. Und natürlich auch in der Liste der Vortragenden, den wir jetzt natürlich an der Stelle unbedingt erwähnen müssen, ist der See und Out.
Klar. Klar, logisch. Unser großartiger Host, unser Host hier, genau. Der, ja, natürlich.
Also wirklich hochkarätige Vortragende, klingt gut. Da habe ich jetzt natürlich noch eine Frage, Gerald, wie groß sind denn so die Schulklassen, wenn man es so nennen darf? Habt ihr euch darüber schon irgendwie den Kopf gemacht?
Wir haben uns darüber schon den Kopf gemacht. Also im Endeffekt ist es so, wir können von den Räumlichkeiten sowieso nicht mehr als 100 Schüler sozusagen bedienen.
Okay.
Ihr habt das ja, oder Jens hat es ja auch gesehen, dass in dem Gebäude gibt es sozusagen auch Klassengrößen so mit 20, 25 oder 30 Plätzen oder sowas. Also wir können im Prinzip sozusagen quasi relativ kleine Klassen abhandeln. Wir könnten auch eine recht große Klasse abhandeln. Also wir sind uns noch nicht im Klaren, wie viele Schüler wir am Ende haben werden. Wir sind ja jetzt im Prinzip noch gar nicht in die Offensive gegangen, was Werbung angeht. Mhm. Also, wollen wir jetzt ja erst so langsam machen. Und es sind hier noch so ein paar Unwägbarkeiten. Also ob wir jetzt bei 50 oder sozusagen 80 oder 90 Schülern am Ende sozusagen quasi landen werden, das kann ich jetzt noch gar nicht vorhersagen. Und danach richten sich dann vielleicht auch so einige Sachen, was jetzt sozusagen die Räumlichkeiten angeht. Aber wir können auf alles reagieren, so ist es nicht. Wir haben ja auch sozusagen quasi im Vorfeld auch mit den ganzen Tool-Anbietern gesprochen. Die sind bereit im Prinzip auf, ob es jetzt nur 20 oder 50 oder 100 Leute sind, also auch allen ihre Tools zur Verfügung zu stellen und so weiter. Ne? Also
das toll.
Finde ich auch eine ganz coole Geschichte. Vielleicht nicht unbedingt immer über den kompletten Zeitraum, ja, aber sozusagen jeder wird im Prinzip die Möglichkeit haben, jedes Tool sozusagen auch mal von innen zu sehen und so. Also es sind schon so ein paar Incentives, die im Prinzip einfach auch noch dazu gibt, also für unsere Schüler, also wo die bei was man haben. Und möglicherweise kann man vielleicht später auch noch Deals aushandeln, so nach dem Motto, na, wer jetzt über die Akademie kommt, kriegt dann vielleicht auch irgendwie für dies oder jenes noch einen Rabatt oder Zuschlag oder wie auch immer. Also das muss man mal gucken, was geht. Wir wollen ja sogar Stipendiaten sozusagen aufnehmen, ja, also auch da sozusagen mal gucken, was da geht. Also wir haben schon jemanden, der sich beworben hat. Ich hoffe, dass sich noch ein paar Bewerbungen finden werden und dann müssen wir eine Auswahl treffen und mal schauen, was sozusagen quasi dann am Ende auf uns zukommt.
Genau. Das ist das Thema und 100 klingt natürlich scheiß viel, ganz ehrlich gesagt, weil ich habe ja nie mehr als von meinen Studenten nie mehr als 25, sonst fliegt mir das Ding um die Ohren. Aber es geht online und da braucht man halt eben eigentlich eher eine größere Menge, so dass die in den Online-Foren und Community-Tools, die da sind, auch natürlich sich treffen können. Wenn es halt dann nur so 12 sind, dann ist natürlich nie einer da. Also wenn man gerade selber da ist, also da macht es natürlich eher Sinn, dass es im Sinne des Networking und des Zusammenlernens eher mehr sind und es gibt ja keinen Raum für 100 Leute da an dem Raum, sondern die würden ja in den Präsenzveranstaltungen würden ja aufgeteilt werden, richtig?
Das müssen wir noch sehen. Also da bin ich mir nicht so hundertprozentig im Klaren, weil das hat ja auch da was mit zu tun, sozusagen quasi wie wir mit unseren Referenten dann die Schüler im Einzelnen bedienen.
Natürlich nur bestens, nur bestens.
Ja, nur bestens. Also insofern wären natürlich kleine Gruppen also viel attraktiver. Weil du natürlich dann auch viel mehr auf die Rückmeldung eingehen kannst. Das ist ja der Punkt. Also es ist ja wichtig, dass du nicht nur einfach vorträgst, sondern an diesen Tagen ist ja, sagen wir mal, eine Stunde vorgesehen für jeden Referenten. Aber sozusagen eine Viertelstunde soll auf jeden Fall sozusagen für Fragen und Diskussionen sozusagen noch bereitstehen. Damit auch damit den Leuten ein bisschen reden kann. Und wenn du eine kleine Gruppe hast, kannst du es vielleicht sogar noch viel besser machen. Also kannst du vielleicht noch viel mehr diskutieren. Ich habe es auch noch nicht gesehen, dass 100 Leute sozusagen quasi eine angeregte sozusagen Diskussion in beide Richtungen führen. Also das ist echt schwierig. Also je kleiner so eine Klasse, sagen wir, wahrscheinlich umso mehr ist sozusagen diese Diskussionskomponente natürlich zu bedienen.
Ja, richtig. Okay, Gerhard, wenn ich jetzt als Schüler anheuern würde, wann wäre das? Wann startet ihr mit der Akademie?
Wir starten jetzt sozusagen schon relativ kurzfristig, das ist nämlich Anfang November.
Oh, okay.
Nein, nicht November, ich bin jetzt hier schon wieder zu September, Anfang September.
September schon, okay.
Ja, das ist also schon nah dran. Und im Endeffekt kann man sich das auch alles auf der Seite dann durchlesen im Detail. Ja, also
ich habe jetzt zu den Daten gerade gar nichts gefunden, nämlich auf der Seite, deswegen frage ich.
Ja, das, wir sagen den Leuten nicht, das ist die erste Aufgabe, sie müssen rausbekommen, wann sie kommen müssen.
Ach so, gut, dann wäre ich jetzt nämlich schon durchgefallen. Nein,
also du kannst nicht teilnehmen. Der Punkt ist, es gibt eine Anmeldeseite und auf dieser Anmeldeseite sind im Prinzip sozusagen quasi die einzelnen Zeiten zum Beispiel auch für die Präsenztage aufgelistet. Ah, das ist ja auch immer so ein Punkt, du musst das natürlich auch mit deinem Terminkalender in irgendeiner Form abgleichen. Und das ist ja natürlich auch in beide Richtungen. Wir müssen ja auch, oder wir mussten auch unsere Referenten dazu kriegen, dass sie natürlich an den Wochenenden Zeit hatten, ja.
Ja, also sehr schön ist ja 28. und 29. Dezember, da ist Ruhe.
Ja, da haben sie sich nicht so alle vorgedrängelt. Ich musste tatsächlich da was verschieben. Ja, weil also einer der mir sehr wichtigen Referenten sich da standhaft geweigert hat, da musste ich das in ein anderes Modul reinschieben. Ne?
Ah, genau. 21. September geht's los.
Genau. Und?
Also am 21. September ist die erste Präsenzveranstaltung.
Richtig, richtig. Ja. SEO Basics, Modul genau. 1.
So ist es.
Okay.
Und das Ganze ist zertifiziert.
Von der ZFU, das ist also die staatliche Zentralstelle für Fernunterricht. Und ich glaube, das ist im Prinzip auch so die einzige Stelle, die zumindest in Deutschland sowas wie so ein Zertifikat dann ausstellen kann. Danach kommen natürlich die hochqualifizierten Geschichten wie wirklich Universitäten. Da können wir natürlich dann noch nicht mithalten.
Genau. Aber Zertifikat heißt, man kriegt halt nicht diese Standard-Teilnehmerbescheinigung, sondern es gibt eine Prüfung und man kann da durchfallen. Also man kann hier investieren, aber wenn, genau. wenn man doof ist, dann wird es nichts.
Dann hat man Pech. Da müsste man sozusagen quasi im nächsten Jahr quasi eine Nachprüfung machen, wenn man so will. Also,
wir machen ja immer, ich dachte nochmal, komm. Nee.
Nee, also es ist nicht so einfach, dass du es einfach versehst und bis 3 Tage später nochmal da und hast es dann in der Tasche. Also man sollte sich schon tatsächlich ein bisschen anstrengen. Und es ist ja auch zweigeteilt sozusagen. Im Prinzip einmal das Praxisprojekt, das bewertet wird. Und dann halt also zu allen einzelnen Modulen gibt es ja Fragen. Da ist eine riesenlange Frageliste, wenn man so will. Da werden Punkte für vergeben. Und da muss man gewisse Punktzahlen auch in Summe erreichen. Du kannst es im Prinzip auch mit, sagen wir mal, wie mit Führerschein. Ja? Also wir machen eigentlich hier einen SEO-Führerschein. Ja? Du musst deine theoretische Prüfung bestehen und du musst deine praktische Prüfung bestehen.
Genau.
Ich bin ja immer noch für den Internet-Führerschein.
Das stimmt.
Ja, dann hättest du auch manche Probleme nicht. Ne? Also im Prinzip... Ja. Wenn jeder weiß, was auf ihn zukommt, dann brauchst du auch mit diesen ganzen Datenschutz- und Cookie-Geschichten vielleicht nicht mehr so einen Aufstand machen.
Eben.
Das stimmt.
Ja.
Aber es ist eine wirklich sehr, sehr spannende Geschichte. Und gerade im Sinne der Weiterbildung von die Menschen, die schon im Beruf stehen und dann sagen, dass ich möchte jetzt einfach mal wechseln oder sagen, ich möchte mal neu anfangen mit dem Thema SEO, aber auch, glaube ich, für jedes Unternehmen, das sagt, ich sitze hier in Quetsche-Wembach und kriege natürlich ums Verrecken keinen SEO hierher, dann nehme ich doch mal ein pfiffiges Kerlchen und lasse es einfach mal ausbilden, das ich eh schon habe in meinem Unternehmen.
Ja, ich glaube auch, dass da vielleicht jetzt gerade durch diese ganze Verunsicherung, die jetzt durch diesen Pinguin-Versuch verursacht wurde und auch diese, sagen wir mal, nebulösen Mad-Cuts-Äußerung, vielleicht also die Firmen auch ein bisschen umdenken. Also wenn man sich so anguckt, was in Anführungsstrichen große Firmen teilweise hier beim Linkbuilding doch ziemlich über den Tisch gezogen wurden, die werden nachdem die jetzt vielleicht so eine entsprechende Warnmail bekommen haben über die Google Webmaster Tools, vielleicht die Dienstleistung mal deutlich hinterfragen und dann eher dazu tendieren, sich auf einen zuverlässigen, in Anführungsstrichen, Inhouse-SEO zu verlassen. Und wenn sie den nicht haben, dann müssen sich halt jemanden ausgucken, der da sozusagen sich für eignet. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich jetzt so langsam auch einen Trend dahin geben wird. Also dass Inhouse jetzt wieder nachgefragter wird, gerade durch diese ganzen Scherereien, die jetzt im Prinzip jetzt gerade da draußen passiert sind.
Das kann ich nur bestätigen und das freut mich auch.
Da hast du absolut recht, genau.
Ist ja so, ich meine, klar.
Exakt. So, dann haben wir als nächste Stufe, wenn man sagen kann, ich habe also die Tagesprogramme für Leute, die schon Ahnung haben und sich weiterbilden wollen und einfach mal auf den neuesten Stand bringen wollen, was ja manchmal im Tagesgeschäft nämlich untergeht. Wir haben das Vollausbildungsprogramm von AFS und dann gibt es natürlich für junge Menschen auch immer noch das deutsche Hochschulwesen. Die Welt beneidet uns drum. Und da gibt es natürlich erstmal an aller Stelle an der ein großer Gruß Mario Fischer, der natürlich jetzt hier auch einen E-Commerce-Studiengang da in, ich kann mir nicht merken, welche Stadt ihm ist. Was ist Würzburg oder Dings? Kann notfalls bitte einer im Chat korrigieren, da ist keiner drin.
Nee, Würzburg.
Würzburg. Okay, ist meine Würzburg.
Okay, ja, okay, dann ja, Würzburg. Natürlich da auch einen großartigen Job macht. Dann etwas, was wir jetzt bei uns gemacht haben, ich meine, wir machen ja sowieso immer mit unseren Studenten das, was man ja sieht, dieses SEO-Projekt, was halt einfach so ein Modul ist, aber damit haben wir angefangen vor 6 Jahren und wir haben es jetzt, also das ist der Studiengang, wir sind ein informationswissenschaftlicher Studiengang, das ist also kein technischer Studiengang, sondern ist Dokumentationswesen, Library Science und all so ein Gedöns. Passt allerdings voll fantastisch auf das ganze Online-Thema, lustigerweise. Und da haben wir mittlerweile nicht nur SEO, sondern andere Leute bei mir aus dem Team, also ein paar aus meinem Team oder aus den angrenzenden Teams von der Telekom und ein paar andere auch noch, unterrichten mittlerweile auch SEA, Webanalyse, Usability, UX, Conversion Optimierung etc. Und da haben wir gesagt, das ist auch schön, weil so eine Universität muss ich mittlerweile alle 5 Jahre reakkreditieren. Das heißt, vielen Dank. Mir wurde ein kleiner Schreibfehler verbessert. Sehr nett. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, genau. Also, da haben wir gesagt, dann nehmen wir gerade diese Kurse, die bisher Wahlpflichtkurse sind und machen daraus Pflichtkurse und lassen die akkreditieren. Das Schöne ist, damit sind, also Wahlpflichtkurse kann eine Hochschule jederzeit anbieten, aber halt nur für die Studenten. Die sind dann auch per se mit ETCS-Punkten, das ist European Transfer Credit System. Das bedeutet, so ein Kurs bekommt gewisse Punktzahl und ich kann heutzutage irgendwie meine Punktzahlen zusammenbekommen und mich dann zum Bachelor anmelden oder wenn ich einen Bachelor habe, wenn ich genug Punkte habe, zum Master anmelden. Deswegen halt Transfersystem, weil man kann in Madrid studieren irgendwie ein halbes Jahr und man kann dann in Dublin studieren und dann halt hier und man kann die Punkte überall mitnehmen. Das war früher nicht so einfach, das geht jetzt sehr einfach, ja. In der Theorie. So, also wir sind jetzt
Du kannst doch, glaube ich, auch leichter sozusagen überhaupt auch mal so eine Hochschule wechseln oder sowas, ne? Weil genau. Wenn da zum Beispiel jetzt irgendwie ansonsten 3 Jahre Wartezeit ist oder sowas, dann fängst du vielleicht schlauerweise woanders an, erarbeitest dir deine Punkte und dann springst du wieder quer zurück oder so.
Genau, geht das? Exakt. Das geht jetzt wirklich. Ich war ja im Prüfungsausschuss früher, als ich studiert habe. Da kamen halt all diese Leute vorbei und haben ihre Kurse erklärt, was der Inhalt war. Man musste bewerten, passt das mit unserem überein? Das war ein Riesenaufwand immer. Verwaltungstechnische Art und Weise. Und es geht jetzt halt relativ einfach, weil es einfach festgeschrieben ist. Also du kriegst die Punkte mit und fertig. So, das Schöne ist, wir haben jetzt alle Kurse akkreditiert. Das heißt, man kann die jetzt auch, also die Hochschule kann die auch extern anbieten. Und wir sind jetzt zum Beispiel dabei, für die Telekom so ein Schulungsprogramm aufzusetzen, wo einfach Mitarbeiter der Telekom durch dieses ganze Ding durchgehen, natürlich auch mit Inhalten aus von der Hochschule an, natürlich massiv unterstützt, also die jetzt nicht zwingend Online-Marketing sind, aber eigentlich dazugehören, sowas wie Informationsrecht, Informationsdesign, Information Retrieval, also solche Geschichten, die einfach Sinn machen, dass man die kann, wenn man sich im Online-Marketing eigentlich bewegt. Die kommen natürlich von der Hochschule dabei und ansonsten sind es unsere Inhalte, die wir eigentlich da seit 6 Jahren konzipiert haben. Ist natürlich ein komplett anderer Kostenrahmen. Also das Ding geht per se 1 Jahr. Was wir da mit unseren Kollegen in Darmstadt machen und es kostet eigentlich auch ein Vielfaches von dem, was jetzt eine AFS aufruft. Dabei hat man den Preis noch gar nicht genannt, Gerhard. Wie teuer ist eigentlich AFS?
Knapp 5.000 Euro.
Knapp. Genau. Also. Und da haben ja Leute gemeckert und da habe ich ja noch damals gesagt, ey, lustig, die haben sowas noch nie gemacht. Wenn man sich mal die Kosten aufeinander gedröselt etc. pp. Also wie kommen da aufs, okay, ist das doppelt so lang? Also dann heißt, kommen wir eigentlich, das war in Summe aus fast Vierfache, allerdings halt bei doppelt so lang, kann man sagen, immer ungefähr doppelt so teuer. Wenn man den Zeitfaktor mit reinrechnet und das ist halt einfach eine Hölle, was da an Kosten auf einen zurollt. Aber es macht natürlich Spaß. Und jetzt geht es zum Beispiel auch. Und ich glaube, von ein paar anderen Initiativen, da kommt halt auch einfach mehr, weil diese Sache, dass Leute ausgebildet sind und diese Ausbildung auch nachweisen können, also gerade ein Zertifikat mit Prüfungen, die abgenommen worden sind, wie auch an der Hochschule, da fallen natürlich immer wieder Leute durch, das ist gar nicht das Thema. AFS kann, müssen, werden auch Leute durchfallen, gehört sich einfach auch so. Ich glaube, das bringt einfach uns aufs nächste Level jetzt. So langsam, so langsam.
Ja, das ist auch der Punkt. Das Durchfallen gehört dazu. Sonst, wenn du da keine Hürde hast, ja, dann ist das im Prinzip keine Auszeichnung.
Ja, dann ist es so ein Reiseincentive. Fahr doch mal nach Berlin, netter Mitarbeiter.
Ja.
Genau. Nee, also, ich denke, es ist eine super, super, super spannende Entwicklung. Ich glaube, wir sind mal gespannt, wie ihr das alles so seht, da, die uns da draußen zuhört. Ist so etwas für euch eigentlich interessant? Wenn ja, oder nein, oder egal. Uns egal, bitte schreibt es in die Kommentare. Das würde uns sehr helfen an der Stelle. Aber wie gesagt, ich finde es einfach schön, dass Bewegung kommt in die Geschichte. Und Gerhard, du hast ja auch erzählt am Freitag, ich habe schon lange drüber nachgedacht und haben ja auch schon viele, man war ja immer unterwegs, und oh, man müsste mal was machen, aber es hat halt nie einer was gemacht.
Das ist der Punkt. Wir hatten ganz am Anfang auch mal überlegt, ob man es dann vielleicht über die IHK macht. Und ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten und es gibt schon noch zwei, drei andere Kollegen, die sich ähnliche Gedanken auch in der Vergangenheit gemacht haben. Aber letztendlich, alle sind ja irgendwo dann auch schwer in ihren Projekten eingebunden. Das ist eine Menge Arbeit, die auf einen zukommt und dann lässt es halt dann wieder unter den Tisch fallen. Und jetzt scheint so ein bisschen auch so ein Umdenken zu kommen. Also ich habe so das Gefühl, das ist jetzt auch genau die Zeit, entweder geht das jetzt oder gar nicht. Ja.
Das glaube ich auch, ja. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, da kommt was Schönes auf uns zu. Markus, hast du noch Fragen?
Nee, ich habe keine Fragen. Ich glaube, wir haben jetzt den Hörern eigentlich einen guten Überblick verschafft, was es alles gibt jetzt so im Hinblick Ausbildung, Weiterbildung, SEO. Und ja, immer wie gesagt, da gibt es jetzt eigentlich sehr gute Möglichkeiten. Wäre schön, wenn es sie einfach schon vor ein paar Jahren gegeben hätte, als wir angefangen haben. Aber auf der anderen Seite haben wir uns auch alles selber beigebracht, hat halt nur ein bisschen länger gedauert. Ja, gibt dann, glaube ich, wirklich, ja,
ja, das ist ja
sehr verschiedene Ansätze, wie man wirklich zum Thema SEO kommt.
Das ist ja sozusagen der Spaß, den wir dann halt auch dabei gehabt haben. Ne? Also du hast schon wahrscheinlich ganz am Ende ein etwas anderes Verhältnis dazu, ob du dir das sozusagen über so viele, viele Jahre so Schritt für Schritt langsam erarbeitest oder ob du sozusagen hingehst und hast sozusagen quasi jetzt dein Zertifikat oder du bist sozusagen quasi mit dem Studium fertig und ja, aber dann kommt jetzt der eigentliche Job, aber du bist ja so, sagen wir mal, überhaupt nicht richtig drin gewesen und weißt gar nicht, was auf dich zukommt. Danach wird es halt angewandt und dann musst du gucken, wie dir das denn alles so gefällt und ob du damit zurechtkommst, ob du damit glücklich wirst oder sowas. Also schon spannend. Also ich weiß nicht, wie. Also ich würde gar nicht gerne darauf verzichten wollen. Also ich denke, weil man wird auch sozusagen dadurch ja schwer geprägt. Ja. Und,
auf jeden Fall. Wir haben damals halt anders das gelernt.
Oh, jetzt hast du wieder
Markus. Schremmel. Ja. Markus, du kommst ganz, du kommst wieder ganz rein.
Ist es besser?
Nein.
Ein bisschen war jetzt besser.
Jetzt?
So jetzt gut? Halb, wenn du nicht sprichst, ist es gut.
Das ist aber blöd in dem Podcast.
Wir könnten mal so einen Schweigecast machen. So 2 Stunden Schweigen mit Faultrad und Walter.
Aber bis zum Ende anhören.
Ja, jetzt genau. Geht's. Jetzt geht's wieder.
Jetzt geht's wieder.
Ja.
Genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir das ja eigentlich noch damals alle ganz, ganz anders, ja, uns dieses SEO-Know-how angeeignet haben, als es jetzt der Weg ist. Und am Anfang der Show habe ich mich so jung gefühlt, ne, mit euch beiden. Und jetzt fühle ich mich aber auch so alt.
Ja. Du kannst dir schon vorstellen, wie es ist, diese Bänder zu schneiden.
Genau, jetzt mittlerweile bin ich richtig drin.
Ja.
Bänder austauschen, rumtragen. Naja.
Genau.
Cool.
Okay, dann würde ich sagen, ich glaube, den einen oder anderen hofft man doch mal bei euch dann hier bei AFS zu sehen. Wäre ansonsten bei einem der anderen Programme natürlich auch gerne. Was kommt denn in den nächsten 4 Wochen? Wir haben ja eigentlich Sommerloch in der Nähe von Bad Kreuznach, aber ich glaube, in München gibt es irgendwas, was der sich versucht dagegen zu wehren.
Genau, in München, wir haben ja heute, ist ja schon Donnerstag, ist ja heute schon
Genau,
eigentlich.
eigentlich schon
Genau.
Donnerstag.
Und morgen gibt's den SEO Summer City Crew of Munich. Ein Wahnsinnsname. Vielen Dank dafür, Irina. Aber uns ist echt nichts Cooleres eingefallen. Wir wollten einfach mal wieder ein paar Leute an einen Biertisch kriegen. Und das Wetter soll fantastisch werden. Wir treffen uns in München, im Biergarten am chinesischen Turm. Und das wird, glaube ich, ganz lustig werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ich in München wäre.
Ja, Biergarten ist immer schön.
Das
Und
stimmt.
ich wohne zu weit weg, das ist nichts für mich.
Ach, das
Ich
Stück in
auch.
der heutigen Zeit.
Ja, und ich bin zu alt.
Nee, das kannst du so nicht sagen.
Bin Urgestein.
Okay, aber falls du es dir doch noch anders überlegst, bist natürlich herzlich willkommen. Jens, du auch.
Ja, immer
Ja.
gerne, immer
Aber das
gerne.
Abgefahrene ist, sonst ist, glaube ich, in den nächsten 4 Wochen gar nichts los.
Nee, es ist nichts
Jetzt,
los. Es gibt
nee.
nicht mal SEO-Jobs, haben nicht leider auch keine für euch. Also, weil ist halt einfach Sommer. Da machen auch die Personaler einfach mal zu.
Und jetzt das
Und
Schlimmste, noch, wir haben auch nichts zu verlosen.
genau, wir wollten den Abschluss von AFS verlosen, aber das Zertifikat ist, kann man denen ja nicht garantieren.
Genau.
Genau, da wären wir ja gleich im Gerede.
Genau, das wollen wir natürlich auch nicht tun. Deswegen an der Stelle von uns natürlich wie immer ein Riesendank an euch für eure Aufmerksamkeit für 2 Stunden und 5 Minuten SEO mal wieder auf die Ohren von uns. Ich hoffe, ihr habt es überlebt. Wenn nicht, kann ich es jetzt leider nicht mehr ändern.
Vielen Dank fürs Durchhalten.
Genau.
Der ist ja eigentlich echt die Härte, ne? Wie eine Unverschämtheit. Was ist denn eigentlich der Rekordhalter im Moment bei euch?
Ich glaube, es sind auch wir. Wir hatten irgendwie mal 3 Stunden Apps gehabt. Aber der Kollege Mintnich sagte ja immer, ich höre es mit 1,5-facher Geschwindigkeit, dann dauert es halt nicht mehr so lange. Du bist aber der Einzige, den ich so schnell hören kann. Alle anderen höre ich mit doppelter Geschwindigkeit. Ich so, ah, okay.
Okay, nicht schlecht.
Ja, super.
Genau. Ansonsten natürlich iTunes-Bewertungen, da freuen wir uns wirklich wie immer drin. Wenn ihr irgendwelche Themenwünsche, Gästewünsche etc. habt, immer in die Kommentare rein, dafür sind die Dinger da. Wenn ihr sagt, eure lustigen Tonsachen ist immer noch Kacke, dürft ihr natürlich auch reinschreiben und andere Beschwerden auch sehr gerne. Aber bitte denkt dran, es ist ein privates Projekt und wir machen das in unserer Freizeit. Da muss man ein paar Abstriche machen. Ich bin nicht Tim Pritlove, ich lebe nicht vom Podcasten.
Ja, aber heute war es doch sehr, sehr ruhig.
Ja.
Außer Hund,
Ja.
Kaffeetasse und mein Ton war heute nichts, oder?
Ne, heute war mal nichts, das stimmt.
Ja, super.
Ah, top. Und du machst das jetzt einfach so, wenn es keine Kritik gibt, dann sagst du den Leuten das nächste Mal, wie man aus dem Pinguin wieder rauskommt.
Genau.
Ja? Und sollte es
Dann.
Kritik geben, dann müssen sie halt darauf verzichten.
Genau.
Ja. Also erstmal vielen lieben Dank, Gerald. Es war ein sehr, sehr schöner Podcast.
Das
Sehr, sehr
stimmt.
angenehm.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja.
Ja, ich danke euch. Ich fand es auch angenehm. Und jo, jetzt müsst ihr könnt es ja leider nicht mehr weiter kürzen oder sowas, ne? Ihr macht es immer in einem Stück, ne?
Ja.
Das ist hart.
Ohne Kapitelmarken, da muss man einfach durch.
Ja, genau.
Ich überlege, ob ich mir so ein langes Ding überhaupt selber anhören kann.
Ich habe es noch nie gemacht, ehrlich gesagt.
Ja,
Ja.
ich höre uns jetzt auch selten persönlich selber an, weil ich war ja dabei. Also ich meine, das ist ja so ein Ding. Ich höre
Ist
natürlich
ja
immer die
nicht.
von den Kollegen, also ganz gerne. Allerdings schaffe ich es auch nicht immer, weil doch mittlerweile relativ viel los ist. Aber im Großen und Ganzen versuche ich es dann immer. Aber ich bin auch wie der Herr Mint nicht, ich lerne ja von ihm auch ganz gerne mal was, auf höhere Geschwindigkeiten umgestiegen.
Genau.
Speed-Podcasting sozusagen, das ist schon eine
Genau.
coole Sache. Ja.
Exakt. Aber wie gesagt, ich laufe ja zur Arbeit, das heißt, ich habe auch kein Auto oder sowas, wo ich den Kram höre. Ich höre halt beim Laufen immer, aber oft mittlerweile auch dummerweise im Sommer gerade gern ein bisschen Spotify halt auch. Man muss sich manchmal im Kopf klar kriegen. Aber im Großen und Ganzen höre ich schon unsere Kollegen. Aber die sind in der Regel nicht so lang. Ich glaube, wir sind hier schon die, die so, also ich.
Ja.
Wobei ich, was ich empfehlen kann, also was ich jetzt wirklich etwas verspätet gehört habe, aber letzte Woche erst gehört habe, war vom großartigen Marcel, der mit seinem SEO Finest echt sehr, sehr, sehr schöne Podcasts macht. Und der letzte, den ich gehört habe, war mit der wirklich wundervollen Astrid, die da einen wirklich sehr persönlichen Podcast gemacht hat. das macht wirklich Spaß. Das ist ein Format, was ich wirklich sehr, sehr, sehr toll finde.
Das fand ich auch spitze. Und eben, das ist einfach mal auch ein ganz neues Format, was einfach mal wieder so ein bisschen frischen Wind reinbringt, so in die SEO-Szene, finde ich.
Genau. Gerald, also, wenn du irgendwas hören möchtest, mach das mal.
Ja, siehst du, das habe ich gar nicht mitgekriegt, weil ich jetzt halt so viele andere Sachen halt um die Ohren hatte. Also das ist echt schade drum, weil früher habe ich immer versucht, sozusagen quasi alles, was sich da so in der Szene tut, irgendwie noch zu konsumieren. Jetzt passiert auf so vielen Kanälen was, und wenn du dann noch, sag mal, richtig Arbeit hast, dann geht auch das eine oder andere unter. Werde ich aber machen. Also das finde ich jetzt interessant.
Ja, super.
Genau. Und direkt davor genauso gut war das mit dem, sogar als Videocast, lustigerweise, mit Markus Tantler. Auch ein super schöner, der hat auch einen Podcast, wo Markus auch wirklich ein paar Sachen erzählt hat, die jetzt nicht so wahnsinnig bekannt sind über ihn. Also es geht ja da eher um die Menschen und nicht um das SEO-Thema. Also das waren wirklich zwei Hammer-Dinger, die er da gemacht hat. Und Marcel kommt halt auf persönlicher Ebene da echt super rüber.
Das hatte ich mitgekriegt. Ja. Das fand ich auch sehr schön. Also da konnte ich auch noch ein paar Neuigkeiten sozusagen mitnehmen. Also ich habe ja schon einiges von Markus sozusagen selber gehört, aber da sind auch noch wieder ein paar Geschichten aus der Vergangenheit hochgekommen. Also es ist schon smart gewesen.
Echt cool. Aber die Fragen, die sind aber auch immer spitzmäßig vom Marcel recherchiert. Also echt klasse. Gut, ne?
Genau, genug Eigenlob im gleichen Host natürlich. Aber trotzdem, Marcel hat es einfach verdient an der Stelle. Also, aber es ging ja um die Frage, wie lang, also wir sind, glaube ich, hier schon so die Laberbacken, also vor allem ich natürlich. Markus drängelt ja dann immer zum Recht, und sonst würden wir wahrscheinlich hier 5 Stunden senden.
Richtig.
Richtig. Und deswegen sind wir jetzt auch fertig, Kinders. Ihr könnt jetzt eigentlich alle ins Bettchen gehen, träumt von besseren Rankings, füttert euren Pinguin nochmal und gebt dem Panga ein bisschen Bambus, da freut er sich, oder Eukalyptus, egal. Das, was er isst, nicht das, was ihn umbringt natürlich. Seid nett zu euren schwarz-weißen Tierchen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und tschüss, immer, gut. Immer ein Bit übrig behalten.
Genau.
Das ist auch sowas von Internet-Dinosauriern, so ein schöner Spruch gewesen.
Genau. Macht's Internet nicht voll.
Lasst den Platz. Der WDR Computer Club.
Macht's gut.
Ciao. Ciao.